Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 7.
Die Internetbeschallung mit Frank und Fefe.
Das ist eine Boulevard-Internetbeschallung, muss man dazu sagen.
Ja, ich meine, das ist doch evident, oder?
Ist evident. Ja. Meinst, wenn wir schon Radio machen, dann muss es Boulevard sein.
Aber natürlich.
Ja, es wird ja langsam so Winter, wie man anhand des Wetters sehen kann. Und wie jedes Jahr, wenn es kalt wird, haben wir natürlich unser Lieblingsthema. Nämlich,
Erdgas.
Wo kommt denn eigentlich die Wärme aus der Wand her? Und die Wärme in Deutschland kommt aus der Wand meistens von Gazprom. Und dann haben wir unser zweites Thema, nämlich ein Lieblingsthema, nämlich bizarre Selbstmorde.
Wir sollten vielleicht als Vorwarnung vorherschicken, diese Sendung wird ein bisschen verschwörungstheoretischer als vorherige Sendung. Selbstverständlich nach wie vor alles vollständig auf Faktenbasis, aber dazwischen sind auch ein paar offene Fragen, die wir thematisieren werden.
Ja, na, irgendjemand muss ja diese offenen Fragen thematisieren, nicht wahr? Weil sonst haben wir irgendwie, also wer soll
sonst ist
tun?
Ja langweilig. Ja, im Übrigen ist gerade draußen dunkel und langweilig und kalt und deswegen müssen wir zumindest drin ein bisschen Wärme machen.
Ja.
Ja, was ist denn, wenn es Winter wird? Dann kommen immer die Russen und drehen am Gashahn und haben plötzliche technische Probleme.
Ja, sie sind ja da immer sehr kreativ. So, entweder sie haben wirklich technische Probleme oder sie sagen, es gibt da so noch kleine Unstimmigkeiten bei den Verträgen, die mal schnell geklärt werden müssen.
Und also historisch gesehen ist es nicht unbedingt Schuld der Russen gewesen, sondern die Pipeline der Russen geht ja durch die Pufferstaaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich dafür dienen sollten, die westlichen Armeen fernzuhalten, aber dann nach dem Mauerfall eher dafür gesorgt haben, dass von dem reingepumpten Öl und Gas im Westen nicht die bezahlte Menge ankam, sondern zwar eine geringfügige Abweichung von der eingespeisten Menge kam dann an.
Also diese kleinen Inventurdifferenzen sind ja durchaus traditionell, also historisch betrachtet, normal in der Gegend. Also zu DDR-Zeiten war es so, dass in Polen gingen so viele Züge verloren mit Kram, der aus der Sowjetunion in die DDR sollte, dass sie ein extra Fährterminal gebaut haben in Klaipeda, was heute im Baltikum liegt, um einen Umweg zu haben für Zeug, was halt ein bisschen wertvoller ist und was bitte nicht verloren gehen sollte.
Sachen, von denen wichtig war, dass sie ankamen, ja, lieber verschifft.
Die wurden dann tatsächlich lieber in Eisenbahnwaggons verschifft.
Und heute baut man halt Pipelines für die Sachen, die wichtig sind und ankommen sollen.
Zum Beispiel Erdgas, ja. Und die diese Pipeline, um die es da geht, ist die sogenannte Nord Stream Pipeline. Die geht unter der Ostsee lang und verteilt sich dann so in den Gefilden. Ich war am Wochenende draußen auf dem Land und lustigerweise geht da so eine Abzweigpipeline von dieser Nord Stream Pipeline lang. Und dann habe ich mir so mal angeguckt, wie so eine Pipeline eigentlich aussieht. Also ich werde da noch einen Blog drüber schreiben.
Wo kommt die eigentlich raus?
Schöne Fotos gemacht. Die kommt da so in der Nähe von Greifswald raus aus dem Meer und verteilt sich dann von da aus weiter so. Und das Interessante ist, dass wie groß so eine Pipeline ist. Man hat ja aber so eine Vorstellung, ne? Aber die.
Es gibt so Bilder, da könntest du auch mit dem Auto durchfahren, so.
So groß ist die nicht. Also die Pipeline, die sie da verlegen, diese Gaspipeline, die da so Richtung Schwede hochgeht, es geht mir so ungefähr bis zur Schulter. Also hat so 1,50 ungefähr Durchmesser. Und was mich ja speziell interessiert hat, ist, wie dick ist denn eigentlich der Stahl in so einer Pipeline, so? Und der ist tatsächlich ungefähr so dick wie so ein Eurostück, also etwa 3 Zentimeter Stahl, so. Also schon.
Also da lohnt sich ja auch Rohstoffdiebstahl.
Ja, deswegen verbuddeln sie die auch und außerdem, naja gut, also wer klaut schon eine volle Erdgas-Pipeline, das fällt irgendwie auf. Also
selbst die Leute klauen auch Kupferbahnüberlandleitung.
Auf dem Strom ist ja gut, aber das Problem ist, also der Kupferbahnüberlandleitung, da kannst du halt im Zweifel dafür sorgen, dass du den Strom abschaltest, aber der, also bei so einer Gaspipeline, da fällt es schon auf und ich glaube, so streng kannst du dich an den Rauchverbot nicht halten, wenn du da irgendwie Sachen aus dieser Pipeline rausfleckst.
Also. Vor allem musst du sie aufschweißen.
Ja. Also sieht sehr beeindruckend aus, also verbuddelt wird die da interessanterweise von einer italienischen Firma, die offensichtlich den Contract gewonnen hat, diesen Abschnitt der Pipeline zu verbuddeln. Und ja, leitet dann halt den, also gibt es auch so im Web so ein paar schöne Sachen, verlinken wir dann noch.
Das ist auch historisch ausgesprochen spannend. Also mir fallen spontan 2 Dokumentarsendungen ein, die ich da mal geguckt habe. Die eine war über die DDR, die nämlich damals auch eine Pipeline gelegt hat unter widrigen Umständen durch unschönes Gelände, wo, also haben sie dann ein paar von den Ingenieuren interviewt und die meinten, technisch gesehen hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, aber es sollte eben den Russen bewiesen werden, dass die Deutschen das können. Und da haben sie dann halt unglaubliche Ressourcenmengen drauf gepumpt, damit da diese Pipeline stattfindet.
Es war wohl so, dass die, es sollte wohl eine neue Pipeline geben, weil DDR halt auch mehr Erdöl brauchte. Und die Russen haben halt gemeint, Sowjetunion hat damals gemeint, ja, ist ja schön, aber wir haben gerade keine Kohle mehr dafür. Also wir haben nicht die Ressourcen. Und wenn ihr eine Pipeline wollt, dann baut sie euch doch. Und dann haben sie halt tatsächlich angefangen, diese Pipeline zu bauen. Interessant war, dass das im Osten war so ein bisschen wie der Wilde Westen. Also zur Durchbohrpipeline gehen, haben halt viele Leute gemacht, die es halt auch nicht mehr ausgehalten haben oder die halt einfach, denen das alles zu eng wurde oder die weit ausgefressen hatten und erstmal für eine Weile weg mussten oder wollten.
Also wie die Fremdenlegion, ja?
So ein bisschen, ja. Also natürlich nicht ganz so krass, aber es war halt schon hart. Also es war halt so, dass sie die, naja, Sibirien und so, ne, also mit irgendwie Mücken und Frost und irgendwie dem ganzen Scheiß. Und die Arbeitsbedingungen waren halt echt hart. Also es war halt so teilweise mit Zelten im Winter und so. Also war nicht so angenehm.
Also auch der DDR-Streckenabschnitt davon war wirklich unangenehm. Also die in dem Film zeigen sie das Gelände und da gab es also den ganzen Sommer über im Grunde einen Schlamm-Erdrutsch nach dem anderen und die ganzen Geräte hielten nicht und es war ein Death March,
wenn man es heute nennt. Und darüber halt Mückenschwärme, dass die Luft grau wurde, ja. Also
keine spaßige Angelegenheit.
Nee, aber es
musste halt gemacht werden.
Interessanter Benchmark, wie eng die Leute sich gefühlt haben hier im Osten, dass sie sowas als
vorgezogen haben,
sozusagen so ein Wildwest mal ein bisschen irgendwie anders und gucken die Leute nicht so genau hin und ein bisschen Freiheit so
zu haben. Konnte man das sich anders überlegen, wenn man da hingegangen ist und festgestellt hat, wie scheiße das war? Das
war wohl nicht so einfach, du hast dich wohl verpflichtet, also war dann halt so,
okay.
Und, glaube, sechs Monate war die Mindestvertragsdauer und so oder so. Und manche waren da halt teilweise jahrelang, denn die haben sich dann halt dran gewöhnt an dieses Leben da und haben dann halt durchgezogen. So. Einige von denen sind mittlerweile übrigens auch in der Ölindustrie wieder gelandet. So. Das ist halt schon,
naja, klar, wenn du die
Erfahrung
hast.
So. Ja. Also das Equipment, mit dem sie diese Pipelines legen, ist echt spezialisiert. Also es ist halt der Status, den wir da beobachten konnten, die Fotos sind dann in meinem Blog, war, die rollen offensichtlich die Pipeline in so grob zusammengeschweißt in den Graben rein. Also die schweißen die sozusagen oben so mal auf Länge zusammen.
Ja, ne, so würde ich das auch machen, oder?
Aber das ist dann offensichtlich noch nicht die finale Dichtigkeitsschweißung, sondern die rollen die dann rein und dann heben sie die mit so Gurten an. Das sieht so ein bisschen aus so wie überdimensionierte Möbelgurte. Heben sie dann so ein ganzes 20 Meter langes Segment an, sodass, und die biegt sich dann so ein bisschen die Pipeline. Also musst du dir vorstellen, wie schwer die ist. Also
naja,
3 Zentimeter Stahl. Und dann gehen sie die Schweißnähte nochmal durch und machen Dichtigkeitsprüfung und den ganzen Kram.
So. Das Lustige ist auch, wie sie die Schweißnähte durchgehen und dass sie für ihre Maintenance nicht Leute an der Pipeline entlang schicken, sondern haben die kleinen Roboter, die sie durch die Pipeline durchschicken. Also das ist echt Hightech, was sie da tun. Und da gibt es also auch eine sehr, sehr spannende Dokumentation. Ich weiß nicht, ob ich die wiederfinde, wenn ich die jetzt suche. Aber also da konnte man mal sehen, wie so ein Roboter aussieht. Und das ist natürlich besonders gut nachvollziehbar bei Unterwasser-Pipelines, wo das überhaupt nicht in Frage kommt,
da jemand hinzuschicken.
Na klar. Aber also sie haben diese Technologie eben, dass sie da so einen kleinen, nicht ganz autonomen, der ist schon ferngesteuert. Aber sie haben halt so einen Roboter, der von der Größe her genau passt und der eben sich dann da durchschlängelt und der mit Ultraschall und irgendwie Hightech-Methoden nach Materialermüdung sucht. Das ist schon sehr spannend auch.
Also diese da verbuddeln, die verbuddeln sie halt, die liegt dann so 2 Meter tief im Boden.
Auch nicht mehr ran ohne.
Also ist dann schon anstrengend, da willst du genau wissen, wo du buddeln musst.
Das ist halt genau. Schon, ja. Tja. Ja, wie waren wir bei den Pipelines? Eigentlich sind wir darauf gekommen, wegen dieser Ukraine-Meldung, ne?
Ja, nee, eigentlich sind wir darauf gekommen, wegen diesem merkwürdigen Selbstmord von diesem Gazprom-Manager bei Moskau, der erst sich als hochrangiger Mitarbeiter der Finanzabteilung oder sowas gemeldet wurde von Ria Novosti.
War das nicht auch so ein klarer Fall von Selbstmord?
Ja, der war so ein klarer
Fall.
In seinem Auto mit einem Knebel im Mund und erschossen mit der Pistole, die ihm vom
kasachischen Präsidenten
geschenkt wurde. Also es war schon ziemlich weit oben auf unserer Rankingliste von bizarren Selbstmorden, die wir doch schon seit einigen Jahren pflegen. Das war auf jeden Fall ein sehr klarer Fall von Selbstmord. So. Also es ist halt,
ich meine, das kann ich auch nachvollziehen, würde ich auch machen, oder? Wenn ich mich erschieße, würde ich erstmal knebeln.
Ja.
Das liegt nahe.
Ja.
Ja.
Und
um zu zeigen, dass ich mich auch selbst erschossen habe, würde ich so eine Spezialpistole nehmen, natürlich.
Klar.
Also damit da keine Zweifel offen bleiben.
Ja, möglicherweise wollte er damit auch noch eine Message schicken auf, keine Ahnung.
An die Kasachen, meinst du?
Ich weiß nicht, was Kasachen oder was Tadschikistan?
Ich glaube, es waren die Kasachen.
Vergessen. Also,
ja, also jedenfalls.
Na gut, wir können die Ria
Novosti nochmal verlinken. Ein diplomatisches Element war da auch drin.
Ja. Ein internationales. Aber das ist so ein lustiger Sport, dass die Russen sich immer noch so diplomatisch gerne Waffen schenken. Also so, dass Putin verschenkt wurde an so diesen ganzen Jungs da unten. Also diese Regierung da in diesen Ländern immer noch gerne so versilberte und vergoldete Kalaschnikows so aus Spezialanfertigung.
Das ist doch aber auch cool, oder? Ich meine, das hat doch, finde ich, cooler
als wenn du so einen Höllendiplomaten Ärger. Stell dir vor, du musst dann mit einer Kriegswaffe wieder zurück nach Europa.
Komm. Das ist doch alles Diplomatengepäck.
Diplomatengepäck, guck da hinten, naja. Aber deklarieren musst du sie, glaube ich, trotzdem.
Naja. Ja, aber das finde ich schon wieder lustig. Ich meine, dieses ganze Diplomatengepäck, das ist ja sowieso, es gibt ja ich habe mal so eine Nordkorea-Dokumentation gesehen und die haben also so einen riesigen Schrein gebaut für die ganzen diplomatischen Geschenke.
Ein Schrein?
Die haben einen richtig fetten Schrein gebaut und das ist quasi der Beweis, dass Kim Jong-il auch im Ausland der Gottkönig ist, ist, dass ihm so viele Sachen geschenkt werden. Ja, das heißt, die Bevölkerung kann da hingehen und sich das angucken und da haben sie einfach alles einmal hingestellt, was dem, und das sind wirklich bizarre Sachen, irgendwie so Schnupftabakdosen aus Elfenbein und also unglaublich. Und das ist also einer der offiziellen Touristenstopps. Wenn du da als Tourist nach Nordkorea kommst, dann haben die ja so eine Tour für dich und da ist das dabei und da wirst du da stundenlang durchgeleitet und kannst dir angucken, wie toll auch das Ausland Kim Jong-il findet.
Und ob sich da schon jemand einen Spaß draus macht und dann ihm besonders fnordige Geschenke schenkt.
Das kann schon sein. Ich weiß nicht, ob die da noch einen Spezialkeller haben, so mit den Sachen, wenn ich zeigen kann. Wer weiß, aber ja, ich stelle mir das schon witzig vor, wenn du so ein Staatschef bist. Ich meine, auch die westlichen Staatschefs haben ja Probleme, dass sie das dann auch nicht privat annehmen dürfen, sondern das muss dann halt, wenn Wolf das Geschenk kriegt, muss er das in Bellevue ausstellen oder so. Also Bellevue,
ich weiß nicht, was macht die
das,
damit?
Na, das kannst du nicht privat in deiner Wohnung hinstellen, sondern das ist halt ein Staatsgeschenk auch, ne? Also selbst wenn das irgendwas Schönes ist, dann kannst du das auch nicht mitnehmen. Insofern, irgendwann gibt es bestimmt auch ein Lagerproblem. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich
weiß nicht, vielleicht versteigern sie es denn für Charity oder
nein,
so?
Nein, das nicht? Geht nicht.
Nee, kannst stimmt, können sie auch nicht machen. Nee, kannst du nicht machen. Nee. Na gut, aber vielleicht darf er sich ja wenigstens mal so eine Jagdflinte borgen, wenn sie schön ist oder so. Das kann sein. Naja, um nochmal zu Gazprom zurückzukommen. Einer der interessanteren Aspekte gerade ist, dass die Polen hängt ja genau wie Deutschland an der russischen Gasnadel. Das heißt also, die haben einen größeren Teil ihres Energiebedarfs, kriegen sie aus russischem Erdgas.
Und die nutzen immer den Sommer, um Verhandlungen mit den Russen zu führen.
Was ja durchaus clever ist, aber dann so langsam.
Und die Russen, die brauchen dann im Sommer, haben sie immer, irgendwelches hält sie immer auf und dann fertig wird es immer erst so kurz, bevor es richtig scheiße kalt wird. So, wenn es echt dringend wird, so, dann sind auch plötzlich die Europäer immer zu Konzession bereit.
Also ich glaube, so Gazprom-Manager könnten eigentlich so im Venture-Capital-Business auch ganz prima überleben, weil
das glaube ich
die
auch.
Die kennen, also dieses irgendwie Verhandeln bis zum letzten Augenblick, so bis irgendwie gerade so noch die letzte Gehaltsrechnung noch so rausgeht.
Aber das ist auch generell ein russisches Tugend, oder? Wenn du dir die Iran-Verhandlungen ansiehst, ich meine, die sind doch Großmeister darin, so wirklich 20 Jahre zu brauchen, um so ein scheiß Atomkraftwerk-Deal zu unterzeichnen.
Ja, naja, gut, ja.
Gut, da geht es auch nicht um den Iran, aber ich meine, ja. Also das ist schon...
Na gut, also die Situation bei den Polen ist gerade, sie haben halt irgendwie darüber verhandelt, dass sie halt mehr Erdgas brauchen und haben einen Rahmenvertrag abgeschlossen mit Gazprom.
Durchaus günstigen wohl.
Um halt an dieses Erdgas zu einigermaßen vernünftigen Konditionen zu kommen. Und nun von völlig unerwarteter Seite funkt in die EU dazwischen, die gerne möchte, dass die Pipelines, die Gazprom und die staatliche polnische Ölgesellschaft PGNiG durch Polen haben.
Picknick.
dass die einem Regulierer unterworfen werden. Also was die da tun.
Einem unabhängigen Regulierer.
Einem unabhängigen Regulierer. Was die also tun wollen, ist das tun, was sie hier in Deutschland immer wieder verhindern, nämlich dass die Stromnetze einem unabhängig und für alle zum Durchleiten problemlos möglich geöffnet werden, wollen sie halt dafür das Gasnetz auch durchsetzen. Die Polen sind natürlich einigermaßen angewidert davon, weil sie ja eigentlich gerade ihren Deal mit Gazprom unter Dach und Fach haben und dazu gehört nun mal dieser Joint-Venture-Deal.
Na, die Polen sind vor allem sauer, weil jetzt halt gerade Winter wird.
Genau, jetzt wird gerade Winter so. Deswegen haben die jetzt offensichtlich gerade erstmal den Vertrag unterschrieben und gesagt, naja, dann gucken wir mal, was mit der EU da wird, aber wir brauchen jetzt erstmal das Gas irgendwie.
So, ihr könnt uns ja eine Strafe verhängen, so nach dem Motto, wir machen das jetzt, wir müssen jetzt hier heizen, so scheiß auf eure großen Designs, jetzt wird hier geheizt.
Ja, also, was die EU da macht, hat natürlich durchaus einen ernsthaften Hintergrund. Die wollen natürlich, dass die Pipelines, die aus dem Osten kommen, nicht von den Leuten beherrscht werden, die das Erdgas haben, um sicherzustellen, dass sie zumindest noch wenigstens die Option haben, welche von den russischen Erdgasfirmen sie sich aussuchen, um halt ihr Erdgas zu kriegen.
Also Unbundling nennt sich das bei uns.
Genau, Unbundling ist das Stichwort.
Eigentlich ist ja Unbundling erfunden worden, um unsere Energiemafia aufzubrechen. Ja, weil wir haben das Problem, zum Beispiel, wenn hier eine stürmische Nacht ist, wo der Energiebedarf gering ist und wo die Windparks alle bis zum Anschlag Strom liefern könnten, da haben wir im deutschen, im europäischen Strombörsenmarkt haben wir teilweise null Preise für Strom. Weil
Negativpreise teilweise sogar.
Negativpreise, also das heißt, da gibt es dann mehr Strom, als gebraucht wird und wir haben keine vernünftige Speichertechnologie. Und weil das auch an stürmischen Tagen droht, hat die Strommafia sich dann so Dinge überlegt, wie, dass sie da halt nur eine dünne Leitung hinlegt zu dem Strom, zu dem Windkraftpark. Und dann sagt, ja, tut uns leid, aber mehr können wir gerade nicht einspeisen, weil sonst platzt die Leitung. Mhm. Also das ist durchaus ein politisches Instrument, um deine eigene Monopolsicherung zu betreiben, diese diese Leitungsbesitzer. Und deswegen, das war eigentlich die Idee hinter dem Unbundling, dass wir mal unsere Strompreise senken, indem wir der Mafia die Durchleitmöglichkeiten wegnehmen, damit da jemand anders mit Geld verdient. Und das ist halt fundamental gescheitert, was unter anderem daran liegt, dass die Strommafia bei uns, also die ganzen Konzerne, werden im Wesentlichen sitzen da lauter abgehalfterte SPD-Politiker drin, die halt nach ihrer Politkarriere da, also neben den Lottogesellschaften sind das immer die Energiekonzerne, wo die dann noch ihr Zubrot verdienen und die haben halt noch Connections zum Nachwuchs und deswegen wird aus diesen Gesetzen nie irgendwas, ja.
Ja,
und jetzt die ersten, bei denen sie wirklich mal offenbar einen echten Anlauf unternehmen, sind die Russen. Das ist entbehrt schon nicht einer gewissen Ironie.
Naja, wir sehen ja zum Beispiel in der Ukraine, da gibt es ja gerade eine ähnliche Situation. Und zwar haben die Russen da versucht, das gesamte Gasnetz, also das Leitungsnetz zu kaufen.
Die haben auch den Energieversorger komplett gekauft, oder nicht? War da nicht sowas?
Die haben einen Energieversorger komplett gekauft, aber es gibt ja
mehrere. Den staatlichen.
Ja, die wollten halt ja auch das komplette
Netz mitkaufen, Package, natürlich. Das war eigentlich auch die Idee.
Und jetzt stellt sich da der ukrainische Präsident quer, weil er sagt, lass mal lieber ein Joint Venture machen, weil wir wollen halt dann noch nicht unsere Souveränität so vollständig aufgeben. Das ist interessant, also muss mal gucken, was da die eigentlichen Hintergründe sind, weil bisher waren wir davon ausgegangen, dass nach den letzten Wahlen die Russen die Ukraine wieder sauber in der Tasche haben. Das heißt also, wenn die sich jetzt so ein bisschen borstig zeigen, dann hat das entweder innenpolitische Gründe da in der Ukraine, dass sie sich also nicht zu sehr als Lakaien der Russen präsentieren können oder noch irgendwas anderes Interessantes.
Ne? Naja, das ist ja nur eine Gelddruckmaschine auch, ne? Insofern ist das.
Na klar, sie würden damit
innenpolitisch durchaus sinnvoll.
Also größere Teile ihres Nationaleinkommens, was ja aus Durchleitungsgebühren besteht, irgendwie.
Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn, aus ukrainischer Sicht da die Russen einfach durchleiten zu lassen, völlig klar. Und deswegen, Das war im Grunde zu erwarten, dass die Ukraine sich querstellt, aber es sah eben lange Zeit nicht so aus, weil da eben die Pro-Russland-Fraktion die Wahl gewonnen hat.
Na, die Russen haben ja auch immer so einen ganz seltsamen Humor, wie neulich unser Bundespräsident feststellte, als er bei einem Besuch irgendwo in einer russischen Provinz in seinem Salat einen
sehr frischen Salat bekommen
hat. Einen sehr frischen Salat bekommen hatte, dem sich ein.
Da kroch noch der Regenwurm raus.
Fetter Regenwurm befand, der dann auch irgendwie den Weg durchs Internet fand in Form eines Fotos. Und der.
Lustigerweise geblockt von einem der russischen Zuständigen da.
Von dem russischen Gouverneur, der daraufhin gleich mal mit irgendwie, wir feuern dich gleich bedroht wurde.
Der hat es bei Twitter rausgehauen. Mhm. Und das war irgendwie innerhalb von einer halben Stunde wieder weg, aber es gab halt irgendwelche Leute, haben es gemirrored und wie das so ist im Internet,
klar. Wenn man einmal dann war's halt nicht weg. Tut, dann
so, naja.
Ja, so ein Regenwurf im Teller ist natürlich auch eine interessante Ansage, auch in der Türkei, wo der Wolf neulich war.
Moment, der Russenhumor dazu war, dass der also auch auf Twitter nicht nur das Bild gebracht hat, sondern dazu schrieb, na, da sehen Sie mal, wie frisch bei uns der Salat ist und unbehandelt. So, das ist halt Bio-Salat nach dem Motto. Also die haben schon sehr eigenen Humor, die Russen. Eigentlich so eine schöne Sache auch.
Sehr hübsch, ja. Die haben sehr eigenen Humor, halt auch die Türken, als der Wolf da gerade war. Da war bei seiner Rede nur das halbe Parlament anwesend.
Und nicht mal die Ministerriege war vollständig angetreten. Da fehlte auch die Hälfte. Mhm. Also das ist schon ein diplomatischer Affront, wenn da ein ausländischer Präsident anreist und vor dem Parlament eine Rede hält, dann ist man da eigentlich anwesend. Ja. Und das war der Stinkefinger der Türkei, dass sie da nicht anwesend waren. Obwohl Wolf nun gerade einer der wenigen ist, um nicht zu sagen der einzige in der CDU, der gerade so ein bisschen versöhnliche Töne anspricht. Was ja eigentlich auch witzig ist, so der letzte Mann, bei dem man Rückgrat erwartet hätte in der CDU, ist ja nun der Wolf. Und ausgerechnet der ist der Einzige, der jetzt sagt, der Islam ist Teil Deutschlands und kriegt auch gleich von allen Seiten auf die Fresse dafür. Unglaublich.
Tja, der Islam kommen wir später nochmal dazu. Mhm. Ja, bei Russland gibt es ja noch diese schöne Geschichte, wo sie Putin im Interview gefragt haben, wie es denn jetzt mit dem Demonstrationsrecht sei. Und da hat er ja diesen schönen Spruch gebracht, so bei angemeldeten Demonstrationen gar kein Problem, aber nicht angemeldete Demonstrationen, da gibt es dann schon mal den Knüppel auf den Kopf.
Ja, das ist ja auch bei uns der Goldstandard. Selbst bei angemeldeten.
Selbst bei angemeldeten Demonstrationen stimmt, ja. Wir hatten ja letztes Mal über die Polizeigewalt bei Stuttgart 21 und den strukturellen Hintergrund da berichtet. Und da gibt es ja einige interessante Anmerkungen, die wir dazu noch machen müssen, sozusagen als Follow-up.
Also erstmal, die Presseberichterstattung hat uns fast vollumfänglich zugestimmt. Also die Sachen, die danach rausgekommen sind, haben uns alle gedeckt. Diese Teams, die wir angesprochen haben, diese Greifteams waren im Einsatz, das hat auch die Polizei gesagt. Mhm. Und es gibt sogar, was sehr selten ist, eine Bestätigung dass es eben diesen Provokateur gab, der Mann, der da den man auf dem einen Video gesehen hat von der Polizei, wie er, und nur da hat man ihn gesehen, wie er Pfefferspray auf die Polizei sprüht, der ist danach gesichtet worden, wie er hinter den Polizeilinien verschwand, ja. Und ohne geprügelt zu werden oder rausgegriffen, sondern von sich aus. Also das war.
Der wurde in Sicherheit gebracht.
Der wurde in Sicherheit gebracht, damit er nicht von den Demonstranten eben beweisgesichert wird.
Ja. Also es ist insofern interessant, als das eigentlich sehr selten passiert, dass so eine Agent-Provokateur-Nummern auffliegen. Leider ist es momentan noch so, dass die Mainstream-Presse da noch nicht so richtig drüber berichtet. Ich hoffe, das passiert noch. Weil natürlich die Argumentation, die da jetzt gekommen ist, gerade von Seiten der CDU, dass irgendwie die Demonstranten ja mit der Gewalt angefangen hätten, mit dergleichen Dingen mehr, halt völlig ad absurdum führt. Und,
Also das Lustige ist, dass es gab eine Bestätigung in der Springer-Presse. Von allen Presseorganen am wenigsten erwartet hätte man es von der Springer-Presse. Aber ausgerechnet die haben einen nicht näher genannten Polizisten gefragt. Das in der Hamburger Morgenpost war das, glaube ich.
Oder Abendblatt.
Oder Amler, also irgendwas, Springerpresse in Hamburg jedenfalls. Und der hat gesagt, ja, also er wisse ja von seinem Kollegenkreis, dass, wie es ja üblich sei bei Demos, auch bei dieser Demo Provokateure im Einsatz gewesen seien, damit man besser zugreifen kann. Und leider haben sie da keinen Namen rangeschrieben, aber darauf kam ein, ich weiß, wie hieß der, Moa von der Gewerkschaft der Polizei, ja, und hat also jetzt nicht Provokateure bestätigt, aber ähnliche Sachen gemacht, also starke Kritik geäußert am Vorgehen der Polizei.
Ja, insbesondere hat er bestätigt diese Geschichte, dass die Anweisung zu diesem exorbitanten Gewalteinsatz von oben
nicht vom Polizeipräsidenten kam.
Die muss halt aus der politischen Ebene gekommen sein, hat er bestätigt.
Ja. Also er hat sogar gesagt, er kennt den Polizeipräsidenten und findet es ja sehr ehrenhaft, dass der jetzt die Verantwortung übernimmt, aber er kann am wenigsten dafür. Also dass dieser Polizeipräsident, auf den ja alle sofort irgendwie gezeigt haben, so der ist schuld, dass der jetzt auch noch quasi sich schützend vor seine Politiker stellt. Das lässt ja schon mal tief blicken.
Und daraufhin haben sie aber diesen Gewerkschaft der Polizeitypen erstmal
in Innendienstgesetz genau so
versetzt.
Und das, ich meine, um zu sagen, was das für eine krasse Sanktion ist, das haben sie auch gemacht mit dem Freiheit statt Angst-Typen, oder? Und zwar, nachdem wir da jahrelang Druck ausgeübt haben, ist der dann auch irgendwann in Innendienst versetzt worden. Also das ist so das Übelste, was sie tun können quasi, vor disziplinarischem Rausschmiss, was so selten ist. Ist da überhaupt irgendein Fall bekannt? Also da muss man schon echt jemanden erschießen.
Ja, muss man schon suchen,
ja. Und selbst dann, ja, also es gab ja gerade diese wie hieß der, Tennessee Eisenberg Geschichte, wo ja nun jemand erschossen wurde.
Mit zwölf Schüssen.
Und das war dann ein klarer Fall von Notwehr und das URG hat die Klage abgelehnt.
Ja.
Also da, selbst wenn man jemanden erschießt, ist nicht klar, dass man rausfliegt bei der Polizei.
Naja, also insofern.
Also wir fühlen uns jedenfalls bestätigt.
Da bleibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, was irgendwie die Transparenz bei unseren Ausübern der Staatsgewalt angeht. Und wir hoffen mal, dass irgendwie die Diskussion halt um die Kennzeichnungspflicht da nicht versandet wieder, sondern dass sie irgendwie mal vielleicht bis zum nächsten 1. Mai oder so durchgeht.
Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Interessant wäre auch noch die Geschichte mit dem Wasserwerfer, ne? Wie war es zuerst, der neue Sanftwasserwerfer?
Ja, das hat das Bildblog ausgegraben. Eine super Sache. Und zwar gab es da ein Bild von Oktober 2009, wo sie gesagt haben, die Polizei kriegt einen neuen Wasserwerfer, der hat jetzt noch mehr Wumms und da kann während des Fahrens schießen und hat noch mehr Gewalt. Ja, also da wurde so.
Das war doch umgekehrt.
Nein, der von Oktober 2009 haben sie halt gesagt, das ist irgendwie der tolle neue Gewaltwasserwerfer. Und dann haben sie jetzt nach S21 haben sie dasselbe Bild desselben Wasserwerfers genommen und da war die Meldung halt das Gegenteil, nämlich das ist jetzt der neue Sanftwasserwerfer. Also das war schon sehr witzig, das werden wir, glaube ich, mal bei der Fnord News Show einbauen, weil das eine sehr schöne visuelle Sache war.
Naja. Ja, wir waren gerade noch bei Provokateuren. Also die
gibt es nicht nur bei der Polizei, die gibt es auch in der Politik.
Die gibt es auch in der Politik, ja. Also eine der Dinge, die wir in den letzten zwei, drei Wochen ja doch relativ intensiv betrachtet haben, ist diese unsägliche Sendung, wie heißt die? Tatort Internet auf RTL 2, wo sich die Gattin unseres Bundespräsidenten doch sehr weit aus dem Fenster hängt. Und also was da passiert ist, kennt sicherlich mittlerweile jeder. Also da werden halt getreu dem amerikanischen Vorbild, was da Catch a Predator hieß, Leute provoziert in Chats, wo jemand im Chat so tut, als wenn er ein 13-jähriges Mädel wäre. Und dann wird halt nach Männern gesucht, die versuchen mit der anzubandeln und die werden dann halt mit einem Fernsehteam konfrontiert, das sie dann befragt. Nun stellt sich so langsam raus, dass diese Bande, die diese Produktion macht, schon seit einiger Zeit unterwegs ist und sich da Frau Gutenberg offensichtlich in einigermaßen unschöne Gesellschaft begeben hat. Ich weiß nicht, ob sie davon wusste oder nicht. Also wir haben da mal so ein bisschen geguckt, so, und dann kamen so ein paar Sachen raus. Dieser Uwe Nagel, also einer der Mitproduzenten.
Nee, das ist der Moderator.
Der Moderator.
Und der war ursprünglich, mal Münchner Polizeipräsident, hat sich in seiner Amtszeit von einem Trickbetrüger auf wirklich billigste Art und Weise verarschen lassen. Also der war schon damals nicht gut. Und später ist er dann von Ronald Schill, diesem Law and Order.
Senator da, ja.
In der Schill-Regierung in Hamburg, im Schill-Senat, war er der Innenminister und hatte auch Prügelpolizei sozusagen vorangetrieben. Wir müssen hier mal für Ordnung sorgen. Und inzwischen ist er bei einer Firma namens Prevent.
Ach, so ein privater Schnüffeldienst?
Na, also es ist eigentlich, ich weiß nicht, was die eigentlich...
Detektei heißt
es,
glaube ich, ja.
Nee, die sagen nicht, dass sie eine Detektei sind. Aber wir haben mal nach denen gegoogelt und da kam halt raus, dass die bei der HSH Nordbank, die ja ansonsten eher durch Bailout und grobe Inkompetenz in Sachen Geldverwaltung aufgefallen sind. Da gab es auch einen wunderbaren Skandal von einer Weile in deren, ich glaube, New Yorker Büro war es, bei der Wall Street. Da haben die nämlich einen Mitarbeiter rausgeekelt, indem sie auf deren Computer Kinderpornos gefunden haben, von dem dann rauskam, dass sie die selbst dahin geplantet haben. Und die Security-Firma, die dann gefunden hat, also es ist nicht klar, ob die da auch hingetan haben, aber in dem Kontext tauchte halt diese Prevent AG auf. Und das ist schon, also ja, das ist jetzt nicht hängen geblieben, aber der Zusammenhang existiert halt.
Ja, dann
und dieser Uwe Nagel macht jetzt Moderator bei Tatort Internet und erklärt uns allen, wie schlimm das Internet ist.
Ja, dann haben wir noch mal so ein bisschen weiter recherchiert. Wir bekommen ja beim Club immer regelmäßig Anfragen von allen möglichen obskuren Leuten. Und da haben wir im Jahre 2005 tatsächlich mal eine Anfrage bekommen von jemand, der sagte, dass er mit dieser Frau Kraft-Schöning, die damals mit einer Initiative namens NetKids unterwegs war, zusammenarbeitet. Und die, ich zitiere mal den wesentlichen Teil, würde der CCC in einer gemeinsamen Aktion mit NetKids, dem LKA und dem TV, also dem Fernsehen, in die Seite lizinet.de eindringen und die Datenunsicherheit simulieren.
So, ne? Also nicht eine richtige Lücke zeigen, sondern wir sollen eigentlich, hätte es völlig gereicht, wenn wir so tun, als wäre das unsicher.
Genau, und was die wollten, war halt, dass, also Lizinet ist ein Chat, der betrieben wird von Kinder- und Jugendpsychologen, ist ein von der Bundesregierung gefördertes Projekt, also wir kennen die auch ganz gut und haben mit denen auch schon mal gelegentlich Kontakt gehabt und die sind also eigentlich eines der wenigen Lichtblicke in diesem ganzen Kinder- und Jugend-Internetbereich und ausgerechnet die wollten die hacken,
Quote zu machen.
Zu simulieren, dass sich da auch nur irgendwie lauter Pädophile rumtreiben. Was die halt offensichtlich nicht wussten, ist, dass die Chats da bei Lizinet halt wirklich intensivst betreut werden von professionellen Psychologen, die halt einfach schon ein Auge darauf haben, dass da irgendwie sich genau solche Leute da nicht rumtreiben.
Das wäre ja eigentlich schon sehr witzig gewesen, wenn die sich gegenseitig in die Falle gelaufen wären. Weil Lizinet hätte dann im Zweifelsfall Deniability gehabt und diese TV-Fuzzis.
Ja gut, also das war halt damals 2005, was man sieht ist, die betreiben dieses Spiel schon seit langer Zeit und jetzt haben sie offensichtlich mal Erfolg. Also,
und es geht eben auch nicht um tatsächlich Pädophile, sondern das ist Einschaltquote, ganz klar.
Na, also Einschaltquote und politische Propaganda, also anders kann man das mittlerweile nicht mehr sehen.
Möchten gern Gesetze auf den Weg bringen, das ist alles Law and Order, weil das verkauft sich eben gut im Fernsehen.
Also das ist halt so ein klassischer Fall von irgendwie dem Versuch, Foxzone zu inszenieren, der eigentlich an den Kernproblemen vorbeigeht. So, also diese Empörung da über Gewalt gegen Kinder, die da, man muss schon sagen, wirklich inszeniert wird.
Inzwischen ist es sogar Springer zu blöde, oder? Habe ich das nicht
also, gesehen? Und ich meine, den RTL2-Zuschauern auch. Also die Einschaltquoten von denen sind
zu Recht.
Unter Durchschnitt und sinken wohl weiter.
Also unter RTL2-Durchschnitt. Also
so
nicht
sagen.
Nur irgendwie unter Durchschnitt, sondern unter RTL2-Durchschnitt. Und das lässt ja tief blicken, denn ansonsten, was haben die sonst so für Sendungen? Wie war das irgendwie? Bauer sucht Frau und so eine Scheiße. Unglaublich.
Ich habe keinen Fernseher, ich weiß es nicht.
Also ich habe keine RTL2 in meinem Fernsehsetup. Ich gucke nur irgendwie öffentlich-rechtlich, aber... Also unter RTL2-Durchschnitt lässt wirklich tief blicken.
Ja gut, also wie gesagt, also ein bisschen merkwürdig, dass sich die Gattin unseres Bundespräsidenten mit solchen Leuten assoziiert. Also da ist doch wohl einiges im Argen so. Also ich hoffe mal, dass die Sendung dann auch langsam abgesetzt wird und wir uns den wesentlichen Problem zuwenden können.
Du, also eigentlich fände ich das nicht schlecht, wenn die weiterläuft und die Gutenberg weiter damit assoziiert wird, denn das kann eigentlich nur also auf lange Sicht habe ich eben so ein bisschen Resthoffnung, dass uns das den Herrn Gutenberg vom Halse hält, weißt du, wenn der in diesen Sumpf damit reingezogen wird von den Krawallmachern von wegen. Ich weiß natürlich nicht, also von mir aus, ob die da sind oder nicht, spielt ja im Grunde keine Rolle. Die einzigen, die da hingucken, sind offenbar Journalisten, die dann darüber ranten danach. So.
Den Eindruck könnte man gewinnen, ja. Also der
das Presseecho war echt enorm und es war alle haben nur gemeckert, wie scheiße diese Sendung ist. Das war echt auffallend so. Ich habe nicht einen gefunden, der gesagt hat, oh, endlich kümmert sich mal einer so. Niemand ist darauf reingefallen. Alle so, boah, was für eine widerliche Propaganda.
Naja, also diese Inszenierung, die da gerade fahren mit dem Paul Gutenberg als neue Bundeskanzlerkandidaten, ja, ist schon so ein bisschen merkwürdig, ne? Also die
haben ja nichts anderes.
Naja, ist halt, also ist
die
ja schon,
CDU kann einem ja auch irgendwie leid tun. Ich meine,
CSU, also sie haben nicht mal einen eigenen Kandidaten, sondern sie müssen sich, weil das eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik ist noch nicht so oft passiert, dass die CDU so verzweifelt war, dass sie am Ende einen CSU-Kandidaten jetzt featuren, weil irgendwie die Marke ihnen an Farblosigkeit doch zu farblos geworden ist oder so.
Ich glaube, es liegt nicht an der Farblosigkeit, sondern dass die Merkel sich hinter S21 gestellt hat und da fällt gerade dem einen oder anderen auf, dass das auch ein Boomerang werden könnte.
Naja, also wenn man sich so anguckt, was sie da gerade tun, diese Kombination halt von Anti-Islam-Hetze und irgendwie, wir müssen jetzt mal S21 durchprügeln, ist ja der Versuch, halt wieder zu einem Lagerwahlkampf zu kommen. Also zu sagen, jetzt vorbei mit irgendwie, wir haben zwei SPDs in diesem Land.
Keine Inhalte mehr, sondern es geht hier um.
Nee, Inhalte gab es ja schon vorher nicht, weil es nur vorher nicht gab, war überhaupt ein Kontrast. Also,
vorher gab es schon Inhalte, da haben sie ja behauptet, sie hätten hier Reformen, die sie durchführen wollten. Ja, der Höhepunkt war doch, dass Schäuble jetzt irgendwie vor zwei Tagen der Presse erklärt hat, er könne sich ja an keine andere Regierung erinnern, die innerhalb von einem Jahr so viele Erfolge vorzuweisen habe, wo ich so dachte so, was? Nee.
Name One,
ja. Ja, echt so, die Hoteliersteuer oder was? Ich meine, mir fiel echt, was haben die denn überhaupt gemacht? So?
Ich weiß nicht, mir fällt auch nicht so viel ein, aber ich meine, wahrscheinlich gab es irgendwas, aber es muss wahrscheinlich im Bereich Forstwirtschaft passiert sein oder so.
Unglaublich jedenfalls.
Aber
also dieser Gutenberg, der ist ja bisher auch nur aufgefallen.
Naja, das ist der interessante, also
diese Bundeswehrbilder, hast du die gesehen?
Ja, aber der interessante Punkt ist, dass der, also was nicht so sehr aufgefallen ist, der hat in der FAZ, haben sie die Rede gedruckt, die er sozusagen parallel zu Wulff gehalten hat, zum 3. Oktober, also zum Nationalfeiertag, und die war nicht mal so richtig doof. Also die war halt strunzkonservativ, so kann man ihm noch nicht vorhalten. Aber
also schon doof, aber nicht
irgendwie. Aber hat er irgendwie sich mal irgendwie so um so ein paar Themen wie zum Beispiel halt Demografie gekümmert und klar gesagt, dass wir eine Einwanderung brauchen, weil sonst irgendwie haben wir niemanden mehr, der uns irgendwie in 20 Jahren die Exoskelette wartet. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber das hat...
Ui, ja, Moment, das ist ja für CSU schon durchaus
revolutionär. Ja, insofern scheint sich da so ein bisschen so ein Punkt herauszubilden, dass die offensichtlich der etwas liberalere Teil der CDU sich bei Gutenberg sammelt und die anderen Spinner, die halt irgendwie Merkel, Islamismus, Verprügler, um es mal in einem Wort zusammenzufassen, ja, auf der anderen Seite. Also keine Ahnung,
wie das sind ja eigentlich Schülerverprügler, ne? Der Islam ist ja eher so eine neue Sache. Eigentlich geht es die Kernpolitik der Merkel, ist ja Schülerdemos verprügeln.
Stimmt, Schülerverprügeln ist eigentlich die Kernkompetenz, ja. Aber na gut, also womit wir eigentlich schon bei diesem Thema sind, genau diese Anti-Islam-Tenore, die da an allen möglichen Ecken und Enden hochkommen.
Wir hatten ja den Wilders in der Sendung 5 war das, oder?
Ja,
5 oder 4?
Ja.
Die neuen Rechten. Und das war an sich schon spannend, aber da gibt es noch mehr. Wir haben noch ein bisschen hinterher recherchiert. Mhm. Und eine Sache, die hier so noch gar nicht angekommen ist, ist, wer den eigentlich finanziert, den Wilders. Mhm. Ja, denn der ist ja eigentlich so ein One-Man-Programm. Die Partei ist wie der Schill damals, ne? Ohne den gibt's die Partei eigentlich nicht. Da gibt es zwar noch so ein paar Funktionäre, aber keiner, der irgendwie an die Öffentlichkeit tritt und unter dem sich jemand was vorstellen kann. Und da braucht man ja schon Mittel für. Das kann man nicht einfach so lostreten. Ja, da reicht es nicht, Populist zu sein. Und wenn man da mal hinterher googelt, trifft man auf sehr bizarre Verschwörungsseiten, in denen dann Sachen stehen wie, dass es eine Vereinigung namens Likud Holland gibt. Also die niederländische Version von Likud, das ist die größte Partei Israels. Die ist rechtsnational, das ist die Netanyahu-Partei, ne? Und also das ist jetzt keine, Likud Niederlande ist keine Partei, sondern ist so eine Pro-Israel, wie soll ich sagen, Pressure Group, würde man sagen, ne?
Ja.
Und also die haben dem im Wesentlichen wohl den Wahlkampf finanziert. Genaues weiß man nichts, denn es gibt in den Niederlanden kein Accounting für Wahlspenden. Also wenn man da der Partei was spendet, dann kann die Partei das irgendwie in die Bücher tun und offenlegen, aber muss sie nicht. Das heißt, wenn man sich jetzt fragt, wer hat da eigentlich den Wahlkampf finanziert, das ist quasi Glücksfall, wenn da überhaupt was rauskommt.
Also im Wesentlichen ist es unklar.
Und bei Wilders ist es eben rausgekommen, dass dem seine Wahl von Pro-Israel-Gruppen finanziert wurde und es gab eine völlig geile Fnord-Meldung, dass der Inlandsgeheimdienst der Holländer, also deren Äquivalent zu unserem Verfassungsschutz, die haben natürlich auch das Mandat, Extremisten zu überwachen und zu sehen, ob die gefährlich sind. Und Wilders war natürlich sofort auf deren Radar. Und die wollten den auch überwachen, aber es ging nicht, weil der seine wichtigen strategischen Meetings in der israelischen Botschaft durchgeführt hat.
Und wo das sie allein, nicht
hin, wo sie nicht und da können sie natürlich nicht hin, weil das aus naheliegenden Gründen.
Ja.
Und selbst wenn sie hinkämen, ja, den Israelis traue ich durchaus zu, dass sie da Gegenmaßnahmen ergreifen. Mhm. Aber jedenfalls, das allein ist ja schon ein unglaublicher Fnord und das konnten wir eigentlich auch gar nicht glauben und haben da mal ein bisschen hinterhergeklickt und das hat sich also bestätigt. Es ist sogar so, dass der Inlandsgeheimdienst der Holländer das offiziell gesagt hat. Die haben gesagt, wir haben versucht, den Wilders abzulöschen, aber wir konnten nicht, weil der in die israelische Botschaft gegangen ist. Und das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Stellt euch mal vor, der Verfassungsschutz geht an die Presse und sagt, wir wollten ja die NPD belauschen, aber das ging nicht, weil die in der, was weiß ich, südafrikanischen Botschaft waren. Hm. Ja, also das ist ja schon mal echt ein Hammer, diese Nachricht. Und weil wir das nicht glauben konnten, haben wir mal ein bisschen rumgefragt bei Holländern und das ist also tatsächlich auch bekannt und stimmt. Also das ist mehrfach bestätigt.
Also die.
Das ist schon ein Hammer. Und da haben wir uns natürlich gefragt, warte mal, wenn die Israelis den Wilders finanzieren, das würde erklären, warum er immer gegen Islam ist, aber nicht generell gegen, also er könnte ja auch gegen Judentum sein, ist er aber nicht. Im Gegenteil, er ist sehr offen pro Judentum. Es geht sogar so weit, dass es auch deutsche pro-israelische Vereinigungen gibt, die voll pro Wilders sind, deutsche Zionisten. Wir werden da noch, ich glaube, ein, zwei Links haben wir da, die wir zum Material geben können. Also das ist auch ein Exportprodukt, will ich damit sagen. Der ist nicht nur eine niederländische Sache, sondern das ist kein Zufall, dass der auf Tournee geht. Und der hat ja hier in Berlin neulich auch, war der auf Tournee und hat hier sich von PI News rumzeigen lassen und hat auch versucht, hier Politiker zu treffen. Unter größten Security-Sachen natürlich, weil sie ja damit rechnen mussten, dass es da irgendwelche Anschläge gibt. Und weil es sowieso Todesdrohungen gegen den gibt und der hat lebt nur noch mit Bodyguards und so.
Die Einführungsrede hier in Berlin hat auch ein israelischer Knesset-Abgeordneter gehalten.
Das ist schon krass.
Also es stellt sich für mich so ein bisschen so dar, als könnte das so einer der großen politischen Hacks des Jahrzehnts sein. Das ist nämlich wenn man sich so anguckt, so die Israelis sind ja doch relativ gut darin, politische Einschätzungen weit im Voraus zu treffen und entsprechend zu handeln. Und wenn man sich so die Krise anguckt, wie sie sich so entwickelt hat.
Na, die Timeline, genau. Wenn man guckt, das ging los mit Haider, ne? Der war so einer der Ersten, die hier angefangen haben,
Ausländerhetze zu bekommen. Haider ist ja durchaus noch eher aus der Ecke, sag mal, so ein bisschen so klassische Nationalkonservative.
Eben. Aber es ist so, dass bekannt geworden ist, dass der Generalsekretär von dem Haider ein Mossad-Agent war. Also die Israelis haben gesehen, da gibt es eine Strömung, haben den natürlich versucht zu belauschen und es gibt natürlich auch Gerüchte, dass ein Autounfall nicht von alleine stattgefunden hat, aber das da gibt es keine Belege für. Aber jedenfalls aus Sicht Israels ist das ja völlig eine sinnvolle Reaktion, wenn man sieht, es gibt diesen Haider. Die nächsten, die kamen, waren die SVP in der Schweiz. Die haben angefangen, wild Rassismus zu verbreiten. Und da ist alle
in Österreich.
Die FPÖ natürlich, die ist inzwischen auch aufgesprungen, aber an die Schweizer kommen die Israelis halt nicht so gut ran. Da gibt es ein traditionelles Verwürfnis, was recht lange zurückgeht und was wohl, die Theorie ist irgendwie, dass das mit den jüdischen Geldern zu tun hat, natürlich, die in der Schweiz auf irgendwelchen Nummernkonten lagern und die Schweizer nicht rausrücken wollen, solange nicht Beweise auf dem Tisch liegen.
Ja, wollten die. Also genau. Ist ja dann am Ende passiert, also zumindest gab es ja dann einen Vergleich. Aber es bildet sich halt so ein bisschen die Möglichkeit heraus, als ob es dann eine strategische Allianz gab zwischen Wilders und zumindest einigen Teilen der israelischen Rechten, die sich in Europa herausbildende populistische Strömung de facto zu hijacken und in eine Richtung zu lenken,
Dass es wenigstens nicht die Juden trifft, endlich mal.
Endlich mal nicht antisemitisch wird, was ja schon mal dann, also muss man schon sagen, so im allgemeinen politischen Kontext in Europa
nicht Fortschritt, ganz klar war, genau.
Ein Fortschritt wäre, ja. Also wenn es halt mal irgendwie eine populistische Strömung in Europa gibt, die nicht antisemitisch ist.
Insofern ein brillanter Hack von den Israelis,
das muss man wirklich sagen. Ja. Aber erklärt halt eben auch, warum das momentane Feindbild halt eben, was hochgekocht wird, überall der Islam ist. Und
das war halt der Teil der Strömung, der übrig bleibt, wenn man die Juden rausnimmt.
Muss es halt treffen. So. Es muss halt immer gegen irgendjemand gehen, das war vollkommen klar. Und was wir da gerade sehen.
Es ging ja nicht nur gegen den Islam. Es gibt ja auch diese Anti-Roma-Bewegung, die kommt ja auch so ein bisschen. In Frankreich hat sich das eben hauptsächlich gegen Schwarze, also Araber in den Banlieues und eben gegen die Roma gerichtet. Und auch Italien hat das größte Roma-Lager Europas gehabt in der Nähe von Rom und hat es aufgelöst. Also jedes Land hat irgendwie ihren eigenen Mechanismus, um irgendwie gerade den Volkszorn gegen irgendwelche Ausländer zu lenken, damit auch ja nicht die Regierung betroffen
wird. Ja, und die Banker. Also ich meine, warum sie
und die Banker natürlich.
Wir müssen ja mal klar sagen, irgendwie uns in die Scheiße geritten hat, waren die Banken. Und von denen redet halt heute gerade mal niemand mehr. Also in der Wall Street haben sie gerade verkündet, dass irgendwie ihre
Rekordboni.
Ihre Gehälter um 24% gestiegen sind. Das heißt, die haben Rekordgehälter und Rekordboni ausgezahlt. Und irgendwie redet davon niemand mehr. Ich finde das also eine absolute Frechheit, dass jetzt alle so tun, als wäre diese Krise irgendwie gottgegeben und eine Naturgewalt. Und
nee, die Ausländer sind schuld.
Und die Ausländer sind schuld an irgendwie unseren Problemen. Und dabei ist doch vollkommen klar, wo irgendwie die Probleme liegen, ja. Also die Probleme liegen in der Struktur irgendwie des Finanzkapitalismus und darin, dass irgendwie niemand mehr hier davon reden mag, dass die Realwirtschaft lange nichts mehr mit irgendwie der Zockerwirtschaft da draußen zu tun hat. Neulich habe ich festgestellt, dass, also wann dieser ganze Scheiß anfing, ja, kann man relativ klar festlegen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als der Chicago Board of Trade, die Börse in Chicago, die Preise und den Handel zwischen ich will meine Schweinehälften hinterher auch wirklich haben und ich will hier nur spielen, abgetrennt hat. Das heißt, die haben nichts mehr miteinander zu tun. Also diese ganze Behauptung von wegen, ja, diese Optionen und so, das dient alles der Marktbildung und der Absicherung und so weiter, das ist völliger Bullshit.
Liquiditätsbeschaffung ist das offizielle Begründung.
Ja, also es gibt da tatsächlich getrennte Märkte. Also es gibt einen Markt für, ich will meine Rohstoffe wirklich haben und ich handle damit und ich spiele hier nur. So, und
der Spielmarkt ist deutlich größer.
Faktor 10. So, also der ist so, dass die Zockermärkte mittlerweile sich in Dimensionen bewegen, die mit der Realwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun haben und eigentlich nur noch negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben können. Also es gibt mittlerweile meines Erachtens keine ernsthaften positiven Auswirkungen von den Zockermärkten mehr auf die Realwirtschaft. Im Gegenteil, durch diese ganze Asset Securitization, wo die Leute angefangen haben, ihre Straßenbahn und whatnot mit Krediten zu belasten, damit sie an den Börsen spielen können. Und das ist ja das, worum es ihnen ging. So hat dazu geführt, dass der reale Wert aus der Realwirtschaft abgezogen wurde und in die Zockerwirtschaft ging. So, und das ist das eigentliche Problem, was wir hier gerade haben und nicht irgendwie ein paar Islamisten und ein paar Minarette in Europa.
Es gibt ja immer wieder Verschwörungstheorien bezüglich der Amerikaner. Es ging an mit den Saudis, dass quasi der Deal war, die Saudis traden ihr Öl in Dollar und investieren die Dollars in Amerika wieder an der Wall Street. Und dafür kriegen sie halt Armeeschutz von den Amis. So, also quasi der Deal, den die Amis da rauskriegen, ist, dass der Dollar liquide bleibt und dass alle Leute, dass Wall Street ein hohes Trading-Niveau hat. Denn wenn man zocken will, dann will man natürlich an einem Markt zocken, wo viel los ist, damit immer garantiert man auch seinen Scheiß wieder los wird. Ja? Mhm. Und ein ähnlicher Deal ist mit den Drogenkartellen wohl gelaufen, heißt es. Da ist ja auch die CIA, da machen wir nochmal eine Sendung drüber. Aber da hieß es halt auch so quasi, die sitzen auch auf einem Haufen Dollars natürlich, weil der Hauptabsatzmarkt sind halt die USA und die zahlen eben nicht in Peso, sondern in Dollar. Mhm. Und die Kohle legen die sich ja nicht unter die Matratze, sondern zocken damit in Amerika an den Märkten. Das heißt, die Gelder, die da investiert werden, sind auch nicht unbedingt jetzt legale Gelder, sondern die kommen auch aus der Schattenwirtschaft. Das ist tatsächlich kriminelle Elemente, die da zocken. Natürlich gibt es auch so Fonds, die da zocken, aber da ist ja auch der Übergang fließend.
Ja, wie sich jetzt neulich so gerade bei den Besitzern von geschlossenen Immobilienfonds herausstellte, die auch nicht mehr so
richtig. Oder Herr Madoff war ja auch lupenreiner
Demokrat.
Investor.
Investor.
Ja. Also der schönste Fnord an dieser Israel-Nummer war jedenfalls, wenn man da hinterher googelt, findet man raus, dass das gar nicht von denen erfunden wurde, sondern dass dasselbe auch in Israel abläuft. Denn es gibt da gerade eine Meldung, dass dem Netanyahu 98% seines Wahlkampfes von Ausländern finanziert wurde. Und das sind natürlich praktisch alles Amerikaner. Und wenn man mal guckt, wer das ist, denn das wird auch tatsächlich offengelegt in Israel, das sind irgendwelche Right-Wing-Spinner, ja, die so, also die, die glauben so, also das ist jetzt Verschwörungstheorie, sage ich vielleicht mal davor, aber es sieht so ein bisschen so aus, als wenn es ein Instrument ist, um im Nahen Osten, wenn die Demokraten an der Macht sind, dann gibt man sein Geld irgendwie den Netanyahus und dann platzt der Friedensprozess und dann kann man irgendwie den demokratischen Präsidenten anprangern, weil er das nicht schafft, im Nahen Osten für Frieden zu sorgen. Wenn man sich anguckt, Camp David, wie das gescheitert ist, weil plötzlich die Nationalkonservativen in Israel wieder vorne lagen, das war auch irgendwie ein Jahr, bevor Clintons Karriere da zu Ende war und da war klar, es gibt eine Wahl und Clinton kann nicht wieder antreten und dann können wir die Demokraten mal schlecht aussehen lassen. Das kann alles nur eine Theorie sein, aber das Timing ist auffallend.
Ja, passt ganz gut, ne?
Das passt wirklich perfekt, wenn man da ein bisschen zurückgeht und die Idee, dass überhaupt nicht das Volk gewählt, sondern das Ausland bestimmt über die Finanzierung des Wahlkampfes, wer da eigentlich die Stimmen kriegt, das ist schon beängstigend und da ist es schon gut, dass in Deutschland die Gesetze halbwegs stark genug sind, dass die CDU zu irgendwelchen jüdischen Vermächtnissen, Verarschungen, schwarzen Kassen greifen muss, um da ihre Parteispenden illegal abzuwickeln.
Also zumindest die Transparenzgesetzgebung bei Parteispenden zeigt sich in diesem Beispiel, wie eminent wichtig die für die Demokratie ist. Also
unbedingt.
Das eine Sache ist, wenn da gemauschelt wird, dann muss man da unmittelbar und sofort genau hingucken. So, also das denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Aber dass das jetzt so eine Welle ist, ne? Also dass jetzt so diese Islam-Diskussion im Gefolge von der Sarrazin-Diskussion kommt.
Das ist übrigens eine Sache, auf die ich auch nochmal hinweisen wollte. Wenn wir hier sagen, die Banker sind eigentlich schuld und es wird jetzt aber gegen den Islam gewettert, das Bindeglied in der Mitte wäre ja ein Bundesbanker, der plötzlich anfängt, gegen den Islam zu wettern. Und ach, was war denn der Sarrazin, als es losging? Mhm. Ja, insofern, ne, man weiß es nicht, aber es sieht schon sehr verdächtig aus.
Es hat auf jeden Fall irgendwie ein deutliches Gerüchle, ja. Naja.
Tja, wie waren wir bei Rechtsaußenpolitikern und dem Mossad?
Ja, genau, stimmt, Haider war doch dein Lieblingsfreund, ne?
Ja, Haider. Na, da ist gerade rausgekommen, dass der BND dem eine Reise bezahlt hat, dem Haider zu Saddam Hussein. Das ist schon eine Weile her. Wo man sich auch erstmal fragt, so, wie jetzt was? Aber der Hintergrund ist wohl, dass sie gehofft haben, in der diplomatischen Begleitung von dem Haider irgendwelche Informanten unterzubringen oder sowas.
Die dann aber kein Visum bekommen haben.
Also das war natürlich eine BND-Aktion und damit quasi Auto-Fail. Aber ja.
Naja.
Also da kommt schon immer Fnords raus nach so ein paar Jahren. Ja,
ja stimmt, da muss man nur noch.
Man muss immer warten, bis jemand ein paar Jahre tot ist. und dann kommen da, außer bei Barschel, da fehlen noch so die großen.
Stimmt, wieso ist denn bei Barschel noch nichts gekommen?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt da ja Bücher, aber man weiß halt nicht, ne?
Ob der vielleicht ein Tagebuch hatte, der Stern wird er bestimmt finden. Obwohl, ich glaube, die machen nichts mehr dazu, oder?
Ich glaube, die drucken keine Tagebücher mehr.
Ich glaube, zum Barschel machen sie auch nichts mehr.
Naja. Seufzt.
Ja, also so bei diesen Diktatoren gibt es natürlich immer eine Menge interessante Kleinigkeiten. So eines der Dinge, die wir auch schon in der Fnord News Show hatten, war ja, dass Putin ist ja da auch immer ein.
Putin hat einen Schäferhund.
Gibt es ja von eine besondere Gourmet-Geschichte, dass der Putin halt einen großen schwarzen Hund hat und der heißt Koni. Gerüchte halber hat er ihn so benannt nach Condoleezza Rice, also der ehemaligen amerikanischen Außenministerin und Sicherheitsberaterin.
Die ja auch schwarz ist. Also das passt schon.
Passt schon.
Schönes Gerücht.
Und irgendwann hat die Merkel dem Putin wohl mal erklärt, erzählt, dass sie Angst vor Hunden hat, weil sie als Kind mal von einem Hund gebissen wurde. Woraufhin Putin dann immer zu ihren
Treffen. Ja, das könnte auch an ihrer Kompromatakte gestanden haben.
Oder? Sie hat es ihm, glaube ich, sogar mal erzählt dazu.
Also, das war, was wir damals gehört haben. Aber die Bild kann mir nicht vorstellen, so scheiße kann die doch nicht sein.
Ich weiß nicht.
Ich meine, die Merkel, okay, ist jetzt keine Intellektuelle, aber so blöde kann man doch nicht sein, oder? Jedenfalls seitdem, immer wenn Putin und Merkel aufeinandertreffen, hat Putin seinen Hund dabei und der ist auch so trainiert, dass er sich dann zu Merkels Füßen niederlässt und Merkel sieht noch immer richtig unbequem aus und guckt da mal so ein bisschen verhalten hin.
Einfach jetzt neulich gerade wieder der Fatz, also die Geschichte mit inklusive Foto, wobei sie da wohl schrieben, dass das halt alles gar nicht stimme, weil angeblich Hundephobiker, wenn sich ein Hund zu ihren Füßen niederlässt, dann sind sie nicht mehr so phobisch. Also das sozusagen, das war dann das, der, naja, anyway, aber er hat ihr auch noch Plüschhunde geschenkt.
Also subtil ist der nicht, ne?
Naja, also interessant ist, dass Medvedev hat dann immer seinen Hund zu Hause gelassen. Er hat auch so einen fetten Jagdhund, aber der hat den wohl jetzt so, weil die spielen immer.
Modell Kuh, ja?
Nein, die spielen immer, Putin und er spielen immer so Good Cop, Bad Cop und so. Und
ja, halt also Moment, wenn ihr bist der gute Cop.
Genau, ja, ja. Aber dieser Hund von Putin, der Kuni.
Das ist auch echt so ein Monster, weißt du? Das ist wie größer. Ich habe mal ein Auto gehabt, das war kleiner als dieser Hund.
So groß war auch nicht.
Ein Schaf, entschuldige
mal. So ein Alpha-Männchen-Hund. Aber interessant ist, dass Putin auch echt Spaß mit dem hat und neulich bekam er ein Satellitenhalsband für diesen Hund geschenkt. Und zwar, Russland hat ja ein Satellitennavigationssystem.
GLONASS, das ist ein GPS-Klon sozusagen. Konkurrent,
ja. Und also GPS, dieses Global Positioning System, mit dem unsere Navis funktionieren und Google euer Telefon findet. Und wenn er die Landkartenfunktion anmacht und GPS anmacht. Und die Russen haben halt so ein ähnliches System. Und entwickelt wurde das ganze Zeug ursprünglich mal, um Marschflugkörper sich ans Ziel zu bringen. Also das war halt von beiden Seiten der Entwicklungsgedanke, zu sagen, Marschflugkörper können nicht nur mit optischem Matching fliegen, sondern eben auch mit Satellitenstütze Navigation. Da haben sich die Russen natürlich ihr eigenes System gebaut. Das ist, während die Sowjetunion zusammengebrochen ist, so ein bisschen vernachlässigt worden und dementsprechend haben sie dann jetzt ein bisschen nachgerüstet, nachdem das System dann jetzt wieder funktioniert hat.
Also spannenderweise sind auch seit Jahren Satelliten davon oben, und zwar genug, um Russland abzudecken, was ja doch spannend ist, weil das heißt, als sie es wieder aufgelegt haben, das Projekt, haben sie es nicht als Militärprojekt aufgedeckt, denn sonst würdest du ja über Amerika die Satelliten positionieren. Naja,
der Punkt ist, das ist ungefähr dasselbe. Also die Satellitenbahnen laufen so, dass sie halt den...
Ach, du meinst Nordhalbkugel?
Also so ein Band halt, was sie abdecken können. Und natürlich priorisieren sie das erstmal da, wo sie die meisten Nutzer haben und die sind nun mal nicht in Australien. Klar, ne? So, macht schon irgendwie Sinn. Jedenfalls fahren sie das System jetzt langsam wieder hoch, haben auch neue Chipsets dafür, die irgendwie mittlerweile nicht mehr Aktenkoffer groß sind. Als Beweis dieser Inbetriebnahme haben sie dann Putin halt ein Halsband zum Verfolgen seines Hundes geschenkt.
Das war aber noch fast Akten-Ding.
Ja,
das war relativ so klobig.
Ja, also Gott,
so wie so ein altes Mobiltelefon. Weißt du, wenn in dieser Wall Street-Film, der gerade kam, kam so diese schöne Szene im Trailer, als so wie Gordon Gekko aus dem Knast kommt und sie geben ihm so sein Mobiltelefon wieder und das ist so ein Klonk-Klonk. Also dieses Halsband sah so aus, dass es auch ein Hund der Größe von Putins Hund braucht, um das tragen zu können. So.
Ja, gut,
das war nicht subtil. Jedenfalls, also das ist halt so eine, wie soll man sagen, Trendsportart, gerade irgendwelche satellitengestützten Navigationssysteme zu machen. Die EU hat auch sowas angekündigt, Galileo.
Schon für eine Weile, ja.
Schon seit ewigen Zeiten und da gab es halt immer die Streitereien, weil bei EU-Projekten heißt es ja immer, die Länder, die da mitfinanzieren, die wollen auch alle quasi, dass die Steuerung bei ihnen steht. Ja, oder die wollen zumindest also erstens wollen die natürlich an dem Bau beteiligt werden, dass die Forschungsgelder und so zu ihnen fließen. Genau wie bei Airbus und Hochgeschwindigkeitszügen. Das ist ja auch im Grunde Industrieförderung. Ja. Und wenn man das sowas in ein EU-Projekt macht, dann möchte man auch, genau wie dieser Fusionsreaktor, bei dem es ja auch jahrelange Streitereien gab, und jetzt soll er nach Frankreich. Ja, was auch nicht daran liegt, dass in Frankreich ein guter Standort wäre. Im Gegenteil, das ist wohl eine erdbebengefährdete Zone, wo das Teil steht. Also völlig bescheuert. Aber es geht eben darum, dass die Gelder dass es Arbeitsplätze schafft und dass die Gelder eben in das eigene Land fließen. Und so, das hält eben auch bei Galileo seit vielen Jahren die Kommunikation, das Projekt quasi auf.
Die Chinesen haben auch ein eigenes System.
Da ist aber, glaube ich, noch nichts von oben, oder?
Doch, 4 Satelliten sind
oben. 4 sind schon oben.
Aber die wollen nicht auch mit Macht expandieren. Aber also es gibt ja diese schöne Verschwörungstheorie, wieso sie mit Galileo so lange warten. Also dieses
Ich finde ja immer, die schönsten Theorien sind die, wo es nicht heißt, na, die sind halt blöde, sondern wo man so einen Sinn dahinter erkennt.
Inkompetenz als strategisches
Genau, strategische Inkompetenz. Ja. Also das ist ja auch in Firmen so. Wenn du nicht möchtest, dass die Leute dir ständig irgendwie Aufgaben übergeben, an denen du dich dann abarbeitest, dann bist du halt strategisch inkompetent und dann kriegst du nur noch leichte Jobs. Und so ist das mit Galileo auch, wenn man genau hinguckt. Denn was jetzt passiert, ist, dass sie das lang genug hinauszögern, dass alle anderen ihr System schon oben haben. Und dass wir kein Galileo mehr bauen müssen. Und wir haben quasi nichts verloren, außer dass wir jahrelang verhandelt haben. dabei. Und der eigentliche Hintergrund bei Galileo war ja, dass wir gerne GPS-Konkurrenten haben wollen, weil damals gab es halt nur das Monopol der Amis. Ja, und die Verhandlung mit den Amerikanern lief auch relativ bescheuert. Da gab es dann nämlich die Übereinkunft, dass sie auf derselben Frequenz senden, damit wir uns nicht gegenseitig jammen können. Mhm. Und also es hat ewig lang sich alles hingezogen. Und ich glaube inzwischen, dass es Absicht war, dass sie ewig lange verhandeln. Denn das Ergebnis ist jetzt, dass wir Alternativsysteme kriegen, ohne selber eins bauen zu müssen. Ja, dass die ganzen Kosten.
Also alle haben geglaubt, wir bauen eins außer wir selber. Ja.
Genau, alle außer uns selber waren davon überzeugt, dass sie schnell fertig werden müssen, bevor die Europäer ihr System oben haben. Und am Ende bauen wir dann gar keins und haben auch nichts verloren dabei.
Und nehmen halt das chinesische, russische, indische und amerikanische, weil alle zusammen werden sich schon nicht aufeinander auf uns einkloppen. Sondern
genau, wir machen einfach Differentialausgleich und erkennen dann, wenn eins ausgefallen ist. Und haben also im Grunde ein genialer Plan. Man weiß halt nicht, ob sie das absichtlich machen oder nicht.
Ja.
Aber ich möchte es gern glauben, weil ich finde es mal eine schöne Vorstellung.
Das stimmt.
Eigentlich sind die gar nicht so blöde. Hoffe ich ja immer. Insgeheim.
Hoffst du?
Naja. Ich hoffe das, ja.
Also dieses Verpeilen im Industriemaßstab können die Amerikaner natürlich auch sehr gut. Also gerade kam die Meldung raus, dass Clinton hatte wohl über Monate hinweg seinen Nuclear Launch Codes, also die Codes zur Autorisierung von Atomschlägen, verbummelt.
Also nicht er selbst, er wusste gar nicht, dass sie verbunden sind. Aber der Lacher war, sie haben halt, also der Artikel erzählt halt, dass sie mal irgendjemand, sie wollten die Codes irgendwann austauschen, dabei ist es dann aufgeflogen. Ja, und haben bei der Gelegenheit wollten sie halt die alten einsammeln. Und es gab halt so tonusmäßige Überprüfungen, so ob die Codes noch haben. Und da hat der zuständige Fuzzi immer gesagt, ja, die hat der Präsident und der ist gerade in einem wichtigen Meeting und ich kann nicht stören und all diese Scheiß ausgehen. Und dann haben sie immer gesagt, naja gut, okay, dann lassen wir mal irgendwie beiseite. Und aber als dann am Ende die Codes ausgetauscht werden sollten, da ging es halt nicht mehr. Da mussten sie irgendwie die alten Codes rausrücken und da hat dann der zuständige Typ zugeben müssen, dass sie seit Monaten nicht wissen, wo diese Codes eigentlich sind. So, das ist schon ziemlich hart eigentlich.
Ja, also diese Nuclear Launch Codes, die man ja nun denken sollte, sind nun das beste gehütete Ding auf diesem Planeten. Da kam ja vor einer
völlig unratbar
vor längerer Zeit raus, dass die so zu früheren Zeiten, als es noch Minuteman-Raketen waren die aus Sicherheitsgründen auf 10 mal die 0 oder so gesetzt.
8 mal die 0.
8 mal die 0.
Und zwar alle, bei allen Minuteman-Raketen war das so bis irgendwie 1976.
Mhm. Und zwar, weil sie das Militär der Politik nicht zutraut, im Ernstfall
die richtigen Codes
rauszurücken.
Super.
So, also sie wollten ihre Einsatzautonomität bewahren. Ja. Also interessant ist ja, wie diese Launchcodes funktionieren. Und zwar ist es so, dass die im Idealfall, also bei den Systemen, die so funktionieren, wie es im Buch steht, beeinflussen diese Codes tatsächlich die Zündsequenz der Sprengstoff Ummantelung um den Plutoniumkern. Also man hat ja bei so einer Atomwaffe hat man innen drin so eine hohle Plutoniumkugel und die wird durch ringsherum angebrachte Sprengstofflinsen komprimiert. Das heißt also, der Sprengstoff wird ringsherum synchron gezündet und komprimiert dieses Plutonium-Ding zusammen, sodass es
in der Mitte kritische
Masse kriegt. Und die einer der Sicherheitsmechanismen, der da publiziert wurde dazu, ist, dass sie diese Kugel in der Mitte nicht rund machen, sondern so mehr so kartoffelförmig. Und da die Zündsequenz, um präzise zu zünden, ja relativ einfach ist, wenn man eine Kugel hat, dann zündet man halt alle
gleichzeitig.
Mehr oder minder alle gleichzeitig.
Mit demselben Druck?
Nicht ganz, stimmt nicht ganz, aber fast. Also jedenfalls kann man es dann relativ einfach ausrechnen. Aber wenn du nicht weißt, wie die Kartoffelförmigkeit von diesem Objekt in der Mitte drin ist, und da gibt es noch 1000 Tricks mit irgendwie unterschiedlicher Schichtung des Sprengstoffs und solchen Geschichten, dann kannst du nicht wissen, wie die Timings von den Zündern sein müssen, mit denen du diese Atomwaffe zündest. Das heißt also, die Idee hinter diesen Control Codes ist,
dass selbst wenn der Russe unsere Bombe findet, kann er sie nicht zünden.
Oder böse Terroristen ist jetzt gerade der.
Ich meine ja die Terroristen.
Die böse Terroristen, genau. kann er damit nichts anfangen, sondern müsste halt Plutonium da rauskratzen und neu gießen. Und Plutoniummetallurgie ist nun auch nichts irgendwie für Leute mit schwachen Herzen. Also, das ist halt, also Plutonium ist eine super eklige Substanz. Ich glaube, hatten wir schon.
Ja.
Naja. Ja, wo wir gerade bei Atomraketen waren. Atomraketen haben natürlich immer eine Menge an Technologie inspiriert, um sie sichtbar zu machen, abzuwehren oder sonst irgendwie zu kontrollieren.
Zu erkennen.
Erkennen, genau. Und eines der beeindruckendsten Technologiebeispiele aus dieser Richtung sind ja die sogenannten Überhorizontradars. Das heißt also große Radaranlagen, die gebaut wurden, um Raketen zu erkennen, die man eigentlich gar nicht noch nicht sehen kann. Also die jenseits der Erdkrümmung auf einen zugeflogen kommen. Und dazu benutzt man Reflexionen an der Ionosphäre. Das heißt also, man wählt Frequenzen, die im Kurzwellenbereich relativ niedrig sind, die an der Ionosphäre gebounced werden, um dann wiederum Reflexionen darin zu erkennen. Und die typische Frequenzen, sowas wie 7 bis 19 Megahertz, die Russen benutzt haben. Und eines dieser Geräte war in der Nähe von Tschernobyl, das sogenannte, Duga 3.
Also in der Nähe ist untertrieben, das steht irgendwie 2 Kilometer neben Tschernobyl.
So nicht?
Richtig dicht, ja.
Okay.
Also das ist, wenn du bei Google Maps nah genug ranzoomst, dass du Tschernobyl siehst, hast du das Teil quasi mit auf der Map. Das ist echt nah dran. Oder ne, vielleicht sind es auch 10 Kilometer, aber es ist halt echt, du kannst...
Also ich glaube, es wird schon ein bisschen weiter sein, weil die Energie, die da rauskommt, wenn du 10 Megahertz HF hast, da willst du kein AKW daneben haben.
Aber das ist doch geschildet.
Ja, klar.
Außerdem ist das Russentechnologie, was kann da schon passieren? Das war doch sicher.
Ja, also ich denke, es ist eher so 30, 50 Kilometer weg, aber jedenfalls in der Nähe. Ja.
Ja. Jedenfalls, der Punkt war, dass so ein Teil genug Energie zieht, dass man eigentlich auch mal ein Atomkraftwerk daneben bauen könnte. Und das ist wohl auch eine der Theorien. Also es gab ja, nachdem Tschernobyl hochging, gab es ja die ersten tollen Theorien, dass die da irgendeinen Keller haben, in den sie ein UFO gefangen haben, weil es irgendwie hieß, naja, okay, der betreibt Kiew, der Reaktor. Ja, aber an sich braucht man in der Gegend nicht so viel Saft. Ja, aber da haben sie halt übersehen, dass dieses Radar daneben steht und das zieht eben unglaubliche Energiemengen, diesen Sender zu betreiben, denn da reflektiert zwar was, aber eben nicht alles, ja. Mhm. Und damit das überhaupt so weit kommt, muss man da, was meinst du, so 10 Megawatt reinhauen?
Ja, 10 Mega ist die HF-Leistung. Das heißt also, das, was du da an Strom reintust, ist nochmal ein Vielfaches davon.
Oh, weia.
Und also so im Vergleich, also zum Beispiel ein Mobiltelefon hat maximal 2 Watt Sendeleistung. Und 10 Megawatt sind halt irgendwie 10 Millionen Watt, die denn da rausgebrezelt kommen. Das heißt, das ist so viel Energie wie, also die Sendeleistung von 5 Millionen Mobiltelefonen, um es sich mal irgendwie vorzustellen. So, also wenn alle Leute in Berlin alle ihre Telefone gleichzeitig anmachen und senden, dann kommt da so ein ungefähr so der ähnlicher Energielevel raus, nur halt eben als ein Puls. Und dieses Überhorizontradar war im Westen auch bekannt unter Funkamateuren als Woodpecker, weil das Signal...
Der hat immer so...
Was sie da gesagt haben, ist so, das fadet so ein bisschen, so ein... Vielleicht spielen wir es ja nochmal ein, gucken wir mal, ob wir noch ein Signal finden, dann können wir es ja nochmal reinschneiden.
Hat halt immer die armen Funkamateure genervt.
Na, nicht nur die Funkamateure, sondern auch Radioempfänger. Also Kurzwellenradio war halt durchaus schon betroffen davon. Also da gibt es halt auch eine Menge Mitschnitte so von Interferenzen mit normalen Radiosendern. So
aber es ist halt National Security. Das ist schon irgendwie einsehbar, dass sie da mal auf die Radios geschissen haben.
Ja, die Russen haben sowieso drauf geschissen. Und interessant ist, dass in der Sowjetunion hatten sie halt mehrere von den Dingern, von diesen Woodpecker-Radars, die strategisch halt alle Anflugrouten von Atomraketen Richtung Sowjetunion abdecken sollten. Und da gab es diese Geschichte, als Tschernobyl ausfiel.
Das war den Amis nicht unbekannt, dass da die...
Dass plötzlich der Radar aus war.
Dass auch der Radar aus war und dass es die Abschreckung der Russen reduziert. Und die Amis haben sich Sorgen gemacht, dass die Russen nervös werden könnten.
Aber war es denn nicht so, dass in Tschernobyl haben sie doch auch nach der Katastrophe 2 von den 4 Blöcken weiter betrieben? War es denn nicht so, dass sie einen von den Blöcken präzise für diesen Radar weiter betrieben
haben? Das kannst du ja als Ami nicht sehen.
Tok, 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 kannst du hören.
Naja, warte mal, also ich... Das können wir recherchieren, aber ich glaube, dass das Ding aus war. Also ich habe jedenfalls in der US-Presse gelesen, irgendwann, dass die Amis sich Sorgen gemacht haben, dass die Russen denken könnten, wenn die Amis, also die Russen wussten, dass die Amis wissen, dass sie da den Überhorizontradar haben.
Ja.
Und dass der betroffen sein könnte von Tschernobyl. Und die Amis haben sich Sorgen gemacht, dass die Russen wissen, dass sie da jetzt ein Einschussloch haben, wo sie quasi eine Rakete reinfliegen könnten, ohne dass die Russen das sehen.
Aus Richtung Westeuropa, wo die Mittelstreckenraketen sind, ja.
Also auch durchaus naheliegend. Und die sind ja auch nah genug dran, dass das auch ein Problem wäre, da zeitnah zu reagieren, wenn man das nicht rechtzeitig mitkriegt. Also die Amis haben sich Sorgen gemacht, dass die Russen halt so nervös werden, dass da jemand auf den Knopf drückt, und haben tatsächlich das Angebot unterbreitet, den Russen, ob sie nicht temporär als Leihstellung einen von den US Überhorizontradars haben wollen, um quasi das Loch zu schließen, damit wieder alle schön abgeschreckt sind und alles gut bleibt. So. Und die Russen haben natürlich abgelehnt, ja, weil das hätte ja auch irgendwie eine weitere Bombe sein können. Oder nach dieser Pipeline-Sache, die wir letztes Mal erwähnt haben, die fette Pipeline-Explosion.
Wollten sie, glaube ich, nichts
mehr von den Amis sagen. Wollten sie keine US-Technologie mehr haben wieder. Also, aber da sieht man, wie ernst die Lage ist, wenn die Amis zu so einem Angebot greifen.
Mhm. Das ist ja nun durchaus Rocket-Technologie, die da drin steckt.
Das ist National Security.
Ja.
Das hätte man auch reverse-engineeren können und rausfinden können, wie man an dem Ami-Radar vorbeikommt, ne?
Tja, naja.
Also, da waren alle sehr nervös und nicht nur, weil dieses Kraftwerk da geschmolzen ist, sondern auch aus National Security Gründen.
Also dieses Radar da beziehungsweise bei Tschernobyl hat es dann auch in die Popkultur geschafft, und zwar in dem Spiel Stalker.
Also berühmt geworden ist es, weil auf Englisch Russia so Bilder waren von einem kaputten. Also es ging damit los, es gab irgendwie diese Frau, die mit ihrem Motorrad durch die Gegend gefahren ist und Fotos gemacht hat. Und das war ja eine Internetsensation vor vielen Jahren.
Ja.
In den 90ern irgendwann. Und es gab danach Bilder von einem Typ, also auf den Bildern von der Frau konnte man dieses Radar sehen. Und da gab es halt einen Freikletterer, der ist dahin gefahren in die radioaktive Zone, ist zu diesem fetten Monsterradar gefahren und hat nicht nur Fotos gemacht, sondern ist da hochgeklettert. Und das Teil, ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber es sind hunderte von Metern. Das ist scheiße groß. Und es ist ein Wunder, also das muss auch echt finster befestigt sein, damit es allein, was es dem Wind für eine Angriffsfläche geboten haben muss, dass das nicht einfach umkippt. Und es ist natürlich auf so einer Art Hügel steht das da, weil man will ja von da aus gute Sicht haben natürlich.
Jedes bisschen Reichweite, was man kriegen kann.
Im Moment, ja, also und es gibt halt super geile Bilder von diesem Typ, wie er auf dieses Radar hochklettert und Fotos macht, wo man einfach mal sieht, was das für ein Monster ist. Und da ist ziemlich sicher, dass das Ding nicht mehr in Betrieb war, als dieser Typ da hochgeklettert ist, sonst wäre der einfach mal gegrillt worden. So. Und seitdem ist das halt in der Popkultur dieses Radar und hat es eben bis in diese Stalker-Spiele geschafft.
Genau,
und
Stalker hat es dann den Titel, dass es ein Mind-Control-System ist mit dem schönen Titel Brain Scorcher, also Hirnschmelzer.
Wir haben uns ja für nächste Mal vorgenommen, ein bisschen auf russische Mind-Control-Sachen und ähnliche Spielereien einzugehen. Das sparen wir uns dieses Mal. Aber als Teil der Popkultur ist es halt.
Ja, also gerade Games sind ja nun irgendwie ein Teil der Popkultur. Hast du Stalker denn gespielt?
Nee, Stalker habe ich gerade nicht gespielt. Wollte ich eigentlich immer mal, besonders weil ich eben auch gehört habe, dass es gut modbar ist. Das ist eigentlich immer ein Anziehungspunkt für Spiele. Aber naja, diese Spieleindustrie geht mir auch zusehends.
Ja, irgendwie bist du jedes Mal unglücklich, wenn du so Spiele kaufst, ne?
Ja, also es gibt da mehrere Gründe. Also das liegt, ursprünglich war es ja so, man hat die Spiele halt, wenn man sie gekauft hat, hat man so eine Floppy gekriegt, ganz lange her. Und da haben die dann irgendwelche Spezialfloppies gemacht, wo dann so mit einer Nadel ein Loch reingestochen war, damit der Sektor kaputt war. Und man konnte das halt zwar kopieren, aber man konnte das nicht so kopieren, dass auf der Zielfloppy auch genau dieser Sektor kaputt war. Und dann gab es halt Kopiertools, die dann eben andere Fehler gemacht haben und aber der Software vorgegaukelt haben, dass da wieder dieser Fehler ist. Und das hat nie lang gedauert, bis die Piraten das kopiert haben.
Genau, aber ich meine, so ist doch irgendwie, haben doch die allermeisten Leute, die heute in der Security-Industrie unterwegs sind, irgendwie ihr erstes Reverse-Engineering gelernt mit Spielecracken.
Richtig, das ist sowas wie der Grundwehrdienst bei Computer-Security-Leuten. Ich habe da auch mal ein lustiges Gespräch belauscht. Ich sage jetzt nicht zwischen wem auf dem Kongress, aber so ein paar Erzhacker, die auf dem Kongress festgestellt haben, dass sie in derselben Group gehackt haben, aber halt unter irgendwelchen Pseudonymen. Von denen sie also ja, so ist das in der Branche.
Die Spielindustrie sorgt sozusagen für den Hacker-Nachwuchs.
Sorgt für den Hacker-Nachwuchs und das ist ja auch gut so.
Aber ich meine, am Ende stellt sich doch schon die Frage, jedes Mal, wenn du so ein Spiel gekauft hast, warst du echt angepisst, kann ich mir erinnern.
Ja, das ist auch wirklich
von dieser DRM-Kacke, ja?
Fucking mal. Naja, also es ging halt immer mit diesen scheiß Medien. Und dann bei den Floppy-Disketten ist das ja noch so, dass die nach 2 Jahren einfach von sich aus den Geist aufgeben und dass der Spielehersteller natürlich dann auch irgendwie keinen Bock mehr hat, dir da neue Floppies zuzuschicken. Und das ist ja auch ein Bürokratieakt, den man nicht haben will. Und also man wird, im Grunde ist man schon immer dafür bestraft worden, wenn man zu den ehrlichen Kunden gehört und man ist belohnt worden, wenn man Pirat war. Aber ich bin jetzt im Alter, da denke ich über die Rente nach und dann möchte ich auch meine Spiele gern legal kaufen und habe das also mehrfach gemacht und das ist geht auch immer noch nach hinten los. Also es ist so, erstens haben die Preisschwankungen zwischen den Ländern dramatische Ausmaße angenommen inzwischen.
Machen die da auch so ein Ding, dass du keine britischen Spiele nach Deutschland importieren darfst oder so, wie die Pharma-Lobby da?
Das hätten sie gerne. Das ist einer der Gründe hinter ACTA, meines Erachtens nach. Da reden sie nämlich immer davon, dass Güter illegal importiert werden, Grauimporte. Sie sagen natürlich immer Pharma, aber ich glaube, sie meinen eigentlich sowas wie Computerspiele. Also das Pfund ist gerade so schwach, das britische Pfund, dass es sich lohnt, Computerspiele in England zu kaufen. Ich habe neulich mal geguckt, also das Spiel, an dem ich aktuell Interesse hatte, war Fallout New Vegas. Das ist so ein Rollenspiel, postapokalyptisch, deswegen passt das auch ganz gut gerade in unser Themengebiet hier. Und wenn man das hier im Laden kauft, kostet das 50 Euro.
Steuern Geld.
Genau, wenn man das bei Amazon UK kauft, sind das 25 Pfund und das sind umgerechnet irgendwie 28 Euro. Das heißt,
Was? Wo ist das Pfund gerade?
Ja, das Pfund ist richtig am Boden, ja.
Okay.
Und weil das England ist, ist es auch EU-Binnenkram. Das heißt,
also kein Zollscheiß.
Man hat auch keinen Zollscheiß am Bein. Ja, das heißt, wenn ich gerade Spiele kaufe, kaufe ich die eigentlich alle in England.
Okay.
Und das Problem ist aber, dass diese Spielehersteller sich, also die, das ist nicht nur in England so, wenn es ist genauso, wenn du es hier kaufst. Also hier hast du noch zusätzlich das Problem, dass du irgendeine beschissen eingedeutschte Version kriegst. Ja, das ist eine Sache, die ich abgrundtief verachte, wenn sich die Mundbewegung, das ist schon, also wir haben jetzt seit 20 Jahren ist es so, erst haben sie überhaupt keine Mundbewegung gehabt in den Spielen, ja, die Figuren, und dann haben sie Mundbewegung gekriegt und sie passen nicht zu den Stimmen und inzwischen passen sie zu den Stimmen, aber nicht, wenn du die scheiße Eindeutschung kriegst. So, deswegen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, irgendwie die eingedeutschte Version zu holen, das geht gar nicht. Das ist früher auch noch echt ein Problem gewesen, die englische Version zu kriegen, weil es in Deutschland immer diese Jugendschutzscheiße gibt. Das heißt, die Hersteller brauchen länger für die Eindeutschung, nicht nur wegen der Übersetzung, sondern weil sie dann irgendwie grünes Kunstblut einbauen und aus den Feinden Androiden bauen, damit man sie erschießen darf, ohne den Jugendschutz zu verletzen und so ein Dreck. Und es gibt also eine eigene Szene, die sich bemüht, irgendwelche Nachpatches, ja, Bloodpatches heißt das dann, um die Violence wiederherzustellen in den Spielen,
damit es
schön blutig spritzt, wenn man jemanden totschießt.
Ich muss ja zugeben, ich bevorzuge das ja, wenn meine Computerspiele nicht so schleimig sind. Also weniger Körperflüssigkeiten finde ich ja ganz gut, aber meistens kann man das ja auch normal ausschalten.
Ja, genau. Aber es ist halt so, dass das den Deutschen geradezu antrainiert wird, dass sie das haben wollen. Ja, denn
dass es verboten ist.
Dadurch, dass es verboten ist, natürlich. Ja,
klar.
Natürlich. Und ich kaufe halt die Spiele da gleich in England und das ist eigentlich auch in Ordnung, aber da passieren dann eben so Sachen wie, dass das Spiel einfach mal eine Woche später bei mir tatsächlich da ist, als es in der Piratenszene verfügbar ist.
Du hättest schon torrenten können.
Ich hätte es nicht nur torrenten können, ich hätte es durchspielen können, bevor ich es tatsächlich in der Hand habe. Und das ärgert mich halt richtig. Und es liegt gar nicht mal in England, ja, sondern es ist einfach so, dass die Hersteller dann auch zu wenig ausliefern oder dann gibt es irgendwie eine Special Edition. Und inzwischen ist es so, dass ein Teil der Finanzierung so läuft, dass sie Pre-Orders machen. Ja? Also wenn du ein Spiel kaufst, bevor es verfügbar ist, also es läuft auch schon seit vielen Jahren. Es gab neulich so ein super schönes Bild von einem Typ, der 1995 Duke Nukem Forever gekauft hat. Und er hat halt den Pre-Order-Bon von irgendwie, echt, der ist schon so vergilbt, du kannst kaum noch lesen, was er da bezahlt hat. Und ja, also das ist immer noch so. Und deswegen wollen sie natürlich die Leute bestrafen, die nicht Pre-Order machen und die dann die reguläre Edition kaufen. Inzwischen ist es aber wenigstens so, dass die Hersteller festgestellt haben, dass sie gegenüber den Piraten so verloren haben mit dem zu spät liefern, dass es immerhin der Preis dann schnell weniger wird. Das muss man echt sagen, das hat sich geändert. Heutzutage das heißt
also ein paar Wochen warten,
genau,
macht die Games billiger.
Ja. Nach ein paar Wochen ist es normalerweise deutlich billiger. Und inzwischen also eine der verbreitetsten Plattformen, um Spiele digital runterzuladen, ist eben Steam. Und die haben so eine Art Länderschutz, aber der ist sehr wenig ausgeprägt. Das heißt, es gibt so Läden im Internet, die verkaufen dir dann einen Steam-Key und kaufen den aber in Singapur ein oder irgendwie sowas. Ja? Und da ist halt die Wirtschaft nicht so ausgeprägt wie hier. Deswegen sind die Preise da günstiger. Das heißt, es gibt Mittel und Wege, so eine Art Grauimport zu machen, aber über halt den Key hast du doch eine gültige Lizenz und die ist gültig genug, dass du dir das dann halt vom Originalserver runterladen könntest, als hättest du es hier gekauft. Also es gibt abseitig der Piracy gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man die Hersteller ärgern kann. Aber das alles ärgert die alle noch bei weitem nicht so viel wie der Verleih von Software. Oder wenn du das Spiel gebraucht weiterverkaufst. Also das ist das, was die eigentlich ärgert. Dass sie gegen die Piraten nichts tun können, haben sie schon gelernt. Ja? Sie machen es nur noch pro forma.
Also sie machen das zwar immer noch, aber es gibt halt sofort ein Patch, das spielt alles keine Rolle. Aber was sie halt richtig ärgert, ist dieses legale, du gehst in die Videothek, kaufst dir das Spiel, kopierst es dann. Ne, das ist ja,
ja
an sich legal. Das Cracken des Kopierschutzes ist halt nicht legal in Deutschland. Und ja, deswegen gibt es noch DRM.
Aber ich meine, wieso kaufen die Leute nicht einfach ein Game, spielen es durch und verkaufen es weiter?
Na, erstens tun sie das, weil die Preise inzwischen echt schnell runtergehen.
Das
ist einer der Gründe, warum die Preise schnell runtergehen, ist, weil sich das einfach nicht mehr lohnt. Du kriegst da irgendwie noch 5 Euro für und dann kannst du auch
behalten. Ja, verstehe. Also, weil,
so. Ich meine, so und bei, die andere Sache
bei so ist, Nintendo-Games zum Beispiel kann ich mich deutlich
erinnern. Bei Konsolen ist es anders, ja? Aber bei PC-Spielen ist es so, dass sie auf der einen Seite fast alle Spiele versuchen, inzwischen dich an irgendeinen blöden Service zu binden. Du musst du dann aktivieren und an deinen Account binden. Mhm. Und damit kannst du es auch nicht weiterverkaufen, weil es ist halt schon an deinen Account gebunden. Das heißt, der kann es dann nicht mehr aktivieren.
Ach, das ist ja interessant.
Und die alternative Strategie sind diese Downloadable Content Sachen. Das heißt, du kaufst das Spiel, aber du kriegst halt nur 80% von dem Content. Und irgendwelche Bonus-Content-Sachen, die gibt's dann auch beim Spielestart schon kostenlos zum Runterladen, aber erst, wenn du es aktiviert hast.
Das heißt, du musst dann deinen Aktivierungscode eingeben und dann ist der verbrannt und dann kannst
dann du... Dann ist der verbrannt, genau. Das heißt, der Nächste, dem du das Spiel verkaufst, hat dann diesen Bonus-Content nicht und der kauft sich das dann lieber für 3 Euro mehr offiziell im Laden, als die abzukaufen. Also das sind aktuell die Strategien, wie die Spielebranche versucht, sich da den Markt zu retten. Aber diese DLC-Scheiße ist ansonsten voll nach hinten losgegangen. Also EA...
Also DLC ist Downloadable Content.
Downloadable Content, genau. Die Idee ist also, dass du quasi extra Levels spezial runterladen kannst. Der einzige, bei dem es funktioniert, ist Steam. Denn da ist
aber
der,
die sind ja sowieso ein
Online-Vertriebsmodell. Genau, da ist es einfach mal kostenlos. Das heißt,
ist mehr so
eine Valve-Software.
Loyalty-Geschichte.
Das ist eine Loyalty-Geschichte. Und es funktioniert auch richtig doll gut, denn die verkaufen immer noch ein Spiel. Hier Team Fortress 2, das ist, weiß ich nicht, von 2006 oder so. Also ist nach heutigen Standards ein steinaltes Spiel. Mhm. Und das verkaufen die immer noch. Und sie machen auch immer noch richtig Umsatz damit, weil es einfach immer wieder neuen Content gibt und es immer wieder neue Leute anzieht.
Neue Level und so.
Ja, es gibt neue Levels, es gibt irgendwie neue Items, alles mögliche neu.
Verstehe, okay.
Das gibt's aber nur für PC, nicht für die Konsolen, die sind geschmiert. Ja, bei Konsolen gibt's auch ein Downloadable-Content-Modell, aber da musst du dann durch die DRM-Scheiße von Sony und Microsoft durch. Klar. Und das kostet die Hersteller Geld, deswegen, also das ist sogar so schlimm, dass Valve neulich so ein, das war ein PR-Gag, da gab's irgendwie neues Downloadable-Content für Left 4 Dead 2. Und das haben sie auf dem PC, haben sie das Spiel inklusive des neuen Contents für weniger verkauft, als nur der neue Content auf der Konsole gekostet hat. Also die Konsolenleute werden noch viel übler abgezogen als die PC-Zocker. Also das ist, wenn du ein neues Spiel anguckst wie Fallout, dann kostet es in England, wie gesagt, 25 Pfund für die PC-Version oder 35 Pfund dasselbe Spiel für eine Konsole. Ja, also es ist mir total unbegreiflich, warum irgendjemand Konsolenspiele kauft, weil da wirst du einfach nur über den Tisch gezogen. Mhm. Aber das ist halt, weiß ich nicht, kindertauglich oder so, keine Ahnung.
Ja gut, aber da musst du dich halt auch nicht mit diesem ganzen, brauchst du noch diese Turbo-Grafikkarte neu zum Spiel. Ja, aber das ist
so wie Apple, weißt du, du hast die ganze Zeit, halten sie dir so vor die Nase, du wirst gerade abgezockt. Und du merkst es, selbst wenn du in App Store gehst, ja, dann steht überall der Preis dran. Das ist so eine Sache, die ich überhaupt nicht abkann. So auch, wenn ich irgendwie beim öffentlichen Nahverkehr für jede Scheißfahrt irgendwie ein Ticket kaufen muss, dann habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl vor Augen, ich zahle hier gerade. Das ist die ganze Zeit so eine negative Sache und die wird jedes Mal reinforced, wo ich wieder irgendwas zahlen muss. Und das Gegenmodell, dass du einfach einmal blutest und danach ist aber der Rest wenigstens frei, das funktioniert schon bei Disneyland besser als auf dem Oktoberfest, weißt du? Ja, ich zahle irgendwie lieber einmal dick am Anfang und da habe ich dann wenigstens den Rest des Tages Lust und
das
Spaß.
Sozusagen das Bahncard 100-Modell.
Genau, da hast du echt, also dieses... Ja, das kostet ja auch nochmal 5 Euro und ja, du bist die ganze Zeit an deinem Portemonnaie und denkst so, oh, könnte ich mir das jetzt auch sparen? Weißt du, diese Gedankengänge willst du doch gar nicht haben an einem Tag, wo du irgendwie, das geht hier darum, Spaß zu haben, diese ganze Spiele-Entertainment-Zeug. Mhm. Und das machen sie halt völlig kaputt mit diesem Nickel- und Dime-Scheiß, ja? Mhm. Hier nochmal 5 Euro und dann kriegst du eine neue Rüstung für, das ist doch alles scheiße.
Na gut, ich meine, Apple hat natürlich im App Store auch kostenlose Sachen, aber das ist halt auch so ein Ding, wo, also ich bin ja bekennender Apple-User und muss aber sagen, dass so langsam ist Apple wirklich auf dem Weg nach Mordor. So. Also die, was sie jetzt planen mit 10.7, dass sie den App Store halt auch in die als Software-Distributionsplattform ins normale macOS einbauen, was bisher ja nur primär für iPhones und iPads war.
Super.
hat natürlich den Vorteil für irgendwie Softwareentwickler, dass sie halt einen relativ einfachen Weg haben, Software auf die Geräte zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass dann da halt der ganze Apple DRM drin ist. Das heißt also, du hast dann halt das ganze Licensing, die Bindung aufs Gerät, hast, wenn du die Software.
Du hast einmal Apple-Zensur drin, so, das ist indecent Content, den wollen wir nicht.
Apple-Zensur drin, so, und das ist halt schon ein echter Punkt so. Und nicht nur indecent Content, sondern Apple unterdrückt offensichtlich ja auch Software, die ihren eigenen Produkten Konkurrenz macht. Also zum Beispiel die.
Ja, ja, ja.
Also
das ist ein Mail-Programm, sowas haben wir schon.
Auf dem iPad zum Beispiel gibt es ja Delicious Library, was halt so ein Bookverwaltungsprogramm ist so, und die prügeln sich bis heute mit Apple rum, weil Apple ja iBooks hat, ja, also ihr eigenes System. So, also andere Bücher, Sachen wie zum Beispiel Texte haben sie zugelassen, weil sie die offenbar nicht nah genug dran fanden oder so. Aber die Art und Weise, wie die da Willkür ausüben, dass sich das jetzt auch noch auf die Mainstream-Plattform, also auf die Computer ausbreiten soll, ist dann halt schon irgendwie eine ziemliche Faschonnummer so. Also da.
Aber so ist es die ganze Zeit bei Apple. Es ist nur so, dass sie dir bisher so einen Spalt gelassen haben, über den du dich selber davon überzeugen kannst, dass es vielleicht, naja, wenigstens auf meinem Laptop habe ich noch Ruhe. Und den machen sie jetzt halt auch noch zu.
Naja, bloß das ist halt der kritische Spalt. Das ist halt eben die, also.
Die wollen dann nicht mal mehr Flash ausliefern wie heißt das Ding? MacBook Air?
Ja, gut, meine Flash, who cares?
Nein, aber ich meine, das ist doch auch im Grunde eine Frechheit. Was
naja, bilden die sich
eigentlich ein?
Naja, Gott, ich meine.
Na, entschuldige mal.
Naja, ist vielleicht das Ende von Flash, ist doch eine gute Sache.
Na und? Das ist nicht Apples Entscheidung.
Naja, kannst du immer noch installieren.
Na, Frechheit.
Also ich meine, dass sie Flash nicht, also nur,
nein, aber ich meine,
Broken Adobe Software nicht ausliefern, ist eigentlich ein Fortschritt. Da tun sie der Menschheit tatsächlich mal einen Gefallen, dass sie die Leute dazu zwingen, auf HTML5 zu migrieren und von dieser Broken Flash-Kacke runterzukommen.
Ja, genau.
So, das würde ich gerne tatsächlich noch verteidigen.
Also den Aspekt, dass irgendwie Flash scheiße ist und Adobe getreten gehört, den verteidige ich natürlich auch. Aber ich finde nicht, dass Apples an Apple liegt. Weißt du, Microsoft hat auch seit 10 Jahren irgendwie die Wahl, Flash nicht auszuliefern. Ja? Und machen das nicht. Und wenn, stell dir mal vor, Microsoft liefert Flash nicht aus, da würden die Leute doch alle irgendwie mit Flaschen werfen. Ja?
Das ist richtig.
Aber bei Apple kommen dann plötzlich die Apologeten und sagen, ja, aber jetzt haben wir doch HTML5 und eigentlich ist der Steve Jobs ist doch ein Menschenfreund und tut das doch zu unserem Besten.
Das ist doch alles Bullshit. Der Unterschied ist doch irgendwie, dass Apple sagt, lass uns mal HTML5 nehmen, was ein Standard ist, während Microsoft sagt, lass uns mal Silverlight nehmen, was irgendwie so eine Microsoft-Only-Nischen-Randgruppen-Angelegenheit ist.
Hey, das Silverlight ist der, kannst du auch für Apple runterladen.
Ja, schön, wer würde das tun?
Also, na, wer hat einer unserer Kumpels hat es neulich gemacht, weil er irgendeine Fußballübertragung sehen wollte, so.
Ja, also der, gut, aber jedenfalls, der wichtige Punkt ist halt, dass ich hoffe, dass die EU-Kommission da mal dazwischen klopft, weil Apple mittlerweile Dinge tut, die Microsoft, da würde Microsoft zu Recht für gekreuzigt werden.
Apple ist jetzt, wie war das, wen haben die alles überholt? Die machen einen derartigen,
so ungefähr
unglaublichen Gewinn gerade.
Also Microsoft haben sie auch überholt.
Microsoft hat die Zahlen noch nicht bekannt gegeben, las ich neulich. Und ansonsten, deswegen kann man noch nicht sagen, ob sie die auch überholt haben. Aber so
letztes Quartal hatten sie schon.
Krasse Scheiße. Ja.
Also deren Margen sind halt echt utopisch. Und die, also deren Market Share wächst natürlich auch immer weiter. Aber
also das ist allein für mich ein Grund, deren Sachen nicht zu kaufen. Dieses Gefühl, ich werde hier gerade abgezockt. So, solchen Leuten gebe ich kein Geld. Selbst wenn ich das wirklich dringend haben will.
Also das Gefühl, abgezockt zu werden, habe ich regelmäßig, wenn ich irgendwie eine Kopie von Microsoft Office kaufen soll. Dann fühle ich mich so richtig abgezockt.
Das ist beim PC dabei.
Naja, so ein richtiges Office nicht.
Ne, klar, kann man dazu klicken, natürlich. Da ist dann vielleicht irgendwie nicht Visio dabei, aber wir
naja, die Sachen, die man braucht, sind dann halt nicht dabei. Aber also
Visio?
Ich meine, ich benutze OmniGraphy für sowas, nicht Visio, aber
ist ja egal. Office, ich will jetzt hier nicht Office verteidigen.
Na gut.
Also, bring mich hier mal nicht in Verlegenheit.
Jetzt habe ich ihn in der Ecke, jetzt muss er Office verteidigen.
Nee.
Naja gut, also ich muss zugeben, dass das Apple-Fanboy-Tum hat natürlich an einigen Stellen schon quasi religiöse Züge, was aber auch sicherlich damit zu tun hat, dass der Rest von dem, was da draußen ist, halt irgendwie teilweise schon so grobe Scheiße ist, dass sie halt nicht gut funktioniert. So, und da braucht man halt
irgendwas. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch der Hintergrund hinter diesem App-Signing und App-Store-Ding bei Apple.
Die werden das als Security-Maßnahme verkaufen, natürlich.
Möchten gern so, ja, aber Malware ist ja dann nicht signiert.
Mhm.
Und das haben ja alle auch bei Microsoft gedacht, bis Stuxnet kam.
Ja. Ja gut, also dieses dass irgendwie Code-Signing gegen Malware hilft, diese Legende.
Die ist jetzt irgendwie,
also ich fürchte, Apple wird das Textbook-Example dafür werden, dass es das irgendwie nicht funktioniert. So.
Apple
also,
muss das noch lernen.
Ja.
Aber ja. Apple braucht ja sowieso immer ein bisschen länger, bis die Sachen lernen. Ne? Die haben ja auch So, Buffer Overflow Protection haben sie auch jahrelang nicht
gebraucht. Aber immerhin haben sie es jetzt in den Developer Guidelines drin stehen. Also, das fand ich ja schon mal. Also, musstest du sogar
lobt. Rocket Science.
Musstest du sogar lobt im Blog erwähnen, dass sie schrieben, dass es einfacher ist, irgendwie es zu fixen, als irgendwie zu festzustellen, dass es nicht exploitbar ist.
In der Tat, das hat auch nur ungefähr 20 Jahre gedauert.
Naja, aber immerhin, Microsoft hat es immer noch nicht in den Guidelines stehen.
Nicht?
Ich glaube nicht.
Also, keine Ahnung. Haben die überhaupt Guidelines?
Ich weiß nicht. Developer Guidelines würden sie doch wohl haben.
Müssen wir mal recherchieren.
Müssen wir mal gucken. Vielleicht hat sie einen Hörer gesehen.
Vielleicht ist es in der Euler. Unten im Kleingedruckten, wenn man irgendwie 3 Stunden lang runtergescrollt hat.
Der Euler von Microsoft.
Bitte schreiben Sie sicheres Code. Ja,
das wäre doch geil, oder? Das wäre cool.
This compiler may not be used to write insecure code.
Ja, naja. Also, ich meine, diese religiösen Elemente, bei, die natürlich hier auch durchklingen hört, bei den Betriebssystems- und Computerwahlen, ist natürlich interessant, dass es zu so einem gewissen Ersatzreligion geworden ist. Ne? Also gerade auch so jetzt mal wieder so ein Die Hard Linux Verfechter da vor der Flinte hast.
Ja, das wird auch immer schwieriger, Linux zu vertreten. So, das wird alles immer schlimmer, diese ganzen Scheißdistributionen. Das ist alles zum Heulen.
Ja, was nehmen wir denn dann? Also ich meine,
das ist alles scheiße.
Ja, ich weiß, aber ich meine, jeder sucht sich seinen Flavor von Scheiße aus.
Ich mache halt meine eigene Scheiße, genau.
Aber ich meine, ja,
bleibt dir übrig.
Also am Ende ist halt wirklich ein Problem, was tue ich denn, wenn Apple jetzt so richtig scheiße geworden ist? Also ich meine, die Linux kann ich immer noch nicht benutzen.
Die ist halt zu Windows. Yeah, right. Hey, du hast inzwischen Windows-fähige Hardware am Start bei Apple gekauft. Ist doch gut.
Ja, ich habe da neulich mal wieder versucht
mit. Gut, da funktioniert immerhin der H264-Codec. Von Apple nicht behaupten, diese QuickTime-Gülle.
Ach so, ja. Lassen wir das. Jetzt hört man sich M-Player, geht das schon. Ja. Sind wir soweit am Ende?
Tja, so ist das.
Dann
mal wieder. Wir haben übrigens diesmal eine neue Aufnahmetechnik, können wir vielleicht auch nochmal
finden. Ja, vielleicht
haben wir noch mit Flutter-Geldern gekauft.
Genau, wir haben.
Wir nehmen jetzt in 24-Bit-Sample-Tiefe auf und hoffen, dass man da mehr Dynamik am Ende raushört.
Ja, und hoffen, dass diese kleinen Probleme, die bisher immer noch bemängelt wurden, dass wir die damit behoben bekommen. Wir haben mit dem Gerät dann auch die Möglichkeit, bis zu 6 Gäste parallel noch mit jeweils dazu zu machen, also mit 6 Spuren parallel zu recorden.
Wir haben, glaube ich, nicht bei allen Phantomspannungen am Start.
Doch, wir haben 6-mal Phantomspeisung am Start. Krass, das war ja der Grund, dieses Gerät zu kaufen. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt...
Und wir können auch noch eine E-Gitarre anschließen, wenn wir wollen.
Ja, wenn wir den Erdgeist interviewen zum Beispiel, genau. Dann können wir mal eine E-Gitarre. Also kurz gesagt, wir hoffen, dass wir spätestens zum Kongress dann auch mal alternativlos Podcasts mit eingeladenen Gästen machen zu bestimmten Themen. Das war so ein bisschen auch der Hintergrund für dieses Investment hier in diese Hardware, dank eurer Flatter-Spenden. Und um dann eben auch mal noch ein bisschen andere Perspektiven, nicht nur unsere dazu zu holen, obwohl unsere natürlich auch toll sind.
Aber unsere ist natürlich die wichtigste, aber irgendwann sollen wir vielleicht auch mal
ja.
Andere reinholen, damit wir sie besser widerlegen können.
So, also dann vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, den Flatter-Knopf, den gibt es immer noch daneben. Wir sammeln gerade für die Headsets und Mikrofone für unsere Gäste dann für die Interviews. Das ist dann unser nächster Aufrüstschritt.
Aber so, ansonsten sind wir an sich durch mit der Investition.
Ach, naja,
es geht immer mehr. Ja, klar, also wir können hier noch eine Platin-Verkleidung.
Nee, naja, also der Rest wird in einfach strategischen Eisbeine investiert oder in
genau.
Dergleichen Dinge mehr.
Also ist nicht so, dass wir das nicht ausgeben würden, wenn ihr mehr flattert, als wir brauchen.
Ja, aber
also,
wenn er flattert, dann geben wir es schon aus für
die, gute die gröbste Dinge. Not, gröbste Not für unsere Sachen sind eigentlich weg und jetzt kommen noch für Gäste rein und dann ist eigentlich
dann
das Ziel erstmal erreicht.
Dann nochmal Video oder so.
Genau, dann machen wir ein Video, dann kaufen wir hier noch Kameras und richten ein Studio ein. Und
gut,
dann hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören, wie schon gesagt, und bis zum nächsten Mal.